Hi, hier ist Christian. Kurzer Hinweis am Anfang. Es gibt ganz Mini-Aussetzer, zwei, dreimal bei Clara und bei Christoph. Das liegt daran, dass ich direkt deren Spuren genommen habe, die ich auf meinem Rechner aufgezeichnet habe, weil wir die wirklich mit der ganz heißen Nadel gestrickt haben, diese Folge. Also so vor einer Stunde haben wir die aufgenommen und jetzt kommt sie schon online, damit ihr die noch gut vor den Oscars hören könnt. Viel Spaß. Christoph, wer sollte mal die Oscars moderieren?
Oh, gute Frage. Ich fand ja in der letztjährigen Verleihung John Mulaney super witzig. Da hatte ich das Gefühl, der hätte auch durch den Abend führen können. Aber ich fände es auch cool, wenn es mal irgendwie eine interessante Frau machen würde zur Abwechslung. Vielleicht sowas wie Tilda Swinton oder Greta Gerwig, um halt so von innen heraus den Laden aufzumischen, könnte ich mir vorstellen.
Stimmt, gab es echt noch nicht so oft. Ne? Es gab dieses berühmte Selfie dieses von Ellen DeGeneres irgendwie damals, wo gruselig der Kevin Spacey Jumpscare noch im Hintergrund ist. Und ich glaube, Tina Fey hat es auch mal und Amy Poehler haben es, glaube ich, mal so halb gemacht in dem Jahr, als es, glaube ich, keine Moderation gab und so.
Und es gab
Robert Habeck, Olaf Scholz und sowas, die sind ja jetzt eigentlich auch frei, die könnten es vielleicht auch machen. Clara, wen würdest du gern sehen?
Ja, also Greta Gerwig wäre ich auch auf jeden Fall dafür, halte ich aber für ungefähr so wahrscheinlich wie Olaf Scholz. meine bisherige Lieblingsmoderationseinlage bei den Oscars war eigentlich während der Corona-Pandemie, als manche Schauspieler es ja selber machen durften und Riz Ahmed seiner eigenen Crew damals den Oscar verleihen durfte. Das hat er super gut gemacht. Ich würde den einfach nochmal ranlassen. genau.
Ich muss sagen, mein liebster Oscar-Opener jemals war die kleine Nummer von Hugh Jackman. Ich weiß nicht, ob er die gesehen hat. Der hat beim Writer Strike so eine Musical-Parodienummer. Und ja, für die Oscars fand ich das schon sehr, sehr witzig als Opener.
Ja, ich würde Riz Ahmed auch ranlassen. Ihr hört gerade den kritischen Film-Podcast heute mit Clara Adlatter-Krön.
Hallo.
Christoph Dobitsch.
Moin, moin.
Und wir sprechen über die Oscars 2025. Ich bin Christian Eichler. Hi. Also wir sprechen über die Oscars, die noch vor uns liegen. Es ist Freitag, Nachmittag schon. Also ich muss die Folge schnell schneiden, damit man die nicht panisch vor der Verleihung noch hören muss, sondern vielleicht noch anderthalb Tage immerhin Zeit hat. Also wir sind ganz kurz davor und wir sprechen in diesem Jahr wieder darüber, was ist eigentlich so nominiert, vor allem für Best Picture. 10 Filme sind es diesmal an der Zahl. Wie geht's euch so mit den Oscars? Ich weiß, ihr seid da eigentlich immer ganz vorne mit dabei. Ihr guckt die Veranstaltung gerne. Ich habe mir sehr geknickt die letzten Jahre. Ich tippe aber mal, wenn Conan O'Brien moderiert, dann muss ich da diesmal auch live Sonntagabend mal reinschauen. Christoph, wie geht's dir so? Hast du Bock? Ich habe das Gefühl, es ist so ein Jahr, in dem die Leute es nicht so doll interessiert, was da gewinnt, um ganz ehrlich zu sein.
Überraschenderweise schon. Also letztes Jahr habe ich ja die Auswahl komplett geliebt. Also da waren irgendwie fast 8 Filme dabei, für die ich die Daumen gedrückt habe. Also sowas wie Past Lives, den ich ja sehr viel lieber mochte als ihr, aber auch Zone of Interest, dann irgendwie Barbie, Oppenheimer wieder da, Poor Things, Killers of the Flower Moon, Anatomie eines Falls, also fast alle nominierten Filme, selbst die, wo ich halt so ein bisschen dachte, die sind ein bisschen konventioneller, Holdovers, Maestro, sowas nach dem Motto, bei allen habe ich irgendwie Qualitäten gesehen und war wirklich aufgeregt und in freudiger Erwartung, wie die Verleihung läuft. Und dieses Jahr finde ich das meiste irgendwie gut und aha, ja, spannend, okay, ist in Ordnung. Aber ich habe ganz wenig starke Emotionen zu irgendeinem Film, sondern meistens eher ja so eine Bewunderung hier und aha, ein kleiner Nachdenker da und ein Interesse woanders. Aber ja, irgendwie bin ich emotional ein bisschen dissonant dieses Jahr. Und trotzdem, also was ich immer wieder sage, für mich ist es halt cool, dass Oscars was ist, was mein Interesse irgendwie für eine Woche so populär macht, dass ich mit allen Menschen darüber reden kann, mit Freunden, Bekannten, die sonst nicht so Film interessiert sind, mit Müttern, Onkel, Tanten, also das sind die Oscars für mich.
Eine Gesprächsgrundlage. Du bist ein Mann des Volkes, man merkt, du bist immer im Gespräch mit, du sagst immer meine Studierenden, ich habe den Film Leuten gezeigt, ich bin alleine, ich sitze alleine hier mit meiner Freundin.
Ich habe heute auch wieder ein paar Anekdoten, du wirst nicht glauben, wer sie Substance geguckt hat, genau.
Ja. Meine Oma.
Genau.
Jetzt hat sie gefragt, wo gibt's das Zeug? Genau.
Ich suche halt immer nach leider einen Außenelfenbeinturm raus und egal, was man von der kulturellen Wertigkeit der Oscars hält, es hat einfach so viel popkulturellen Impact und das genieße ich auch dieses Jahr wieder und werde es mir wieder mit Interesse angucken.
Ja, es ist die Frage, war 2024 ein Gurkenjahr oder waren nur die richtigen Filme von der Academy hier geschätzt und auserkoren? Clara, wie blickst du dieses Jahr so drauf?
Ich finde auf jeden Fall die Auswahl super spannend dieses Jahr, aber nicht zwingend gut. Das Thema, das sich eigentlich durch alle Filme durchzieht, ist, dass sich jeder einzelne Film eine These oder einen Brennpunkt rausgepickt hat, der an sich spannend ist und sich dann damit komplett verhoben hat. Also jedenfalls ist meine Meinung, können wir im Einzelnen gleich durchgehen. Aber insgesamt freue ich mich natürlich über jedes Event, das Filme auf die Newsseiten bringt, das eben, wie ihr gerade auch beide schon meintet, Gesprächsstoff auch für jegliche Bubbles, nicht nur die Filmbubble, bereithält. Und insgesamt fand ich, es war ein tolles Filmjahr, aber leider hat es von meinen Top-10-Filmen überhaupt kein einziger Film zu irgendeiner Nominierung geschafft, soweit ich es überblicken kann. Also weiß ich nicht genau, wer da jetzt recht hat, die Academy oder ich, aber letztes Cast.
Ich erinnere mich, als wir uns mal unterhalten haben, dass du halt Challengers unglaublich gern gemocht hast auf ganz vielen Ebenen. Und den habe ich auch vorher, also da dachte ich, ja, der könnte wie Best Picture, irgendwie Zendaya könnte was bekommen, der Soundtrack könnte was bekommen. War das so eine der großen Enttäuschungen oder gab es noch einen anderen, den du noch lieber im Rennen gesehen hättest?
Ja, also das ist auf jeden Fall für mich der offensichtlichste Snub, aber vor allen Dingen für die Kamera. Weil wenn man schafft, ein Tennisspiel aus 7 verschiedenen Perspektiven zu filmen.
Hast du noch mal auf dein Challenger-Zettel geguckt?
Genau, ich habe gerade noch mal alles abgezählt. Nochmal. Ja, so, dann, hallo, wenn, also wie gesagt, wenn die Kamera ein Ball ins Gesicht kriegt, sorry, das ist, kann man mal ruhig würdigen. So, und insgesamt finde ich auch schade, dass es bei den Oscars nie so richtig klappt, dass es ein bisschen breiter aufgestellt wird, kleinere Filme auch in vielleicht nicht Best Picture, aber anderen Kategorien mal hervorgehoben werden. Und anstattdessen haben wir Emilia Perez mit 13 Nominierungen. Das ist eins unter Titanic, oder? Also sorry, Leute, aber das nimmt so viel Raum, wo eigentlich andere Filme hingehören. Aber da kann man ja, glaube ich, jedes Jahr motzen. Ich versuche jetzt mal ein bisschen produktiver.
Es ist mega random dieses Jahr, ganz ehrlich. Also diese Liste, man ist so bei manchen Filmen, denkt man sich, okay, irgendwie cool, dass der hier drin ist. Bei anderen denkt man sich, was ist das für ein Film? Was habe ich da gerade gesehen? Ja. Was soll das? Wie kriege ich diese Lebenszeit wieder? Ich möchte mein Geld von der Academy zurückhaben. Also das ist wirklich diesmal ganz, ganz seltsam. Und klar, es gibt natürlich viele Snaps. Also wir haben bei uns im Film des Jahres Podcast ja zum Beispiel La Chimera von Alice Rohrwacher. Okay, ich glaube, der kam eventuell sogar auch, na gut, Ende 2023, weiß ich nicht genau, ob der vielleicht sogar noch in die letzten reingezählt hätte in den USA. Aber da war er auch nicht drin gewesen. Also mir egal, in irgendeiner Sendung war er, hat er gefehlt. Dann May December von Todd Haynes, All We Imagine As Light von Paya Kapadia, I Saw the TV Glow von Jane Schönbrunn, vielleicht The Beast von Bonello, den wir besprochen haben, Christoph. Also da waren wirklich noch einige Sachen drin, die jetzt nicht, also die auch ein Arthouse-Publikum kennt und auch geschätzt hat und so, die man hier mal hätte reinnehmen können und dann vielleicht Wicked oder den Bob Dylan-Film oder andere noch über die zu reden sein wird, hier vielleicht rausstreichen können, auch wenn man sich bei manchen Sachen natürlich sicherlich auch ein bisschen freut, dass sowas drin ist, auch wenn man den einzelnen Film vielleicht nicht so gut fand, aber da können wir gleich drüber reden. Du willst noch irgendwas sagen, Christoph, glaube ich, habe das Gefühl, setzt an.
Genau, nee, ich wollte ja total zustimmen, also das Randomness war halt auch so mein großes Schlagwort dieses Jahr. Und ich glaube, dadurch, dass das Feld so komisch breit auch aufgestellt ist, dass wir sowas wie Emilia Perez haben, aber auch sowas wie I'm Still Here, also quasi ein brasilianischer Film, der auch als bester Film nominiert ist, dass wir die großen Blockbuster wie Dune und Wicked drin haben, aber halt auch plötzlich The Substance so als Oddball-Horror, das macht's für mich sogar noch schmerzhafter, als in anderen Jahren zu sehen, was eben nicht reingekommen ist. Du hast schon ganz viel genamed, also Challengers haben wir gesagt, Watch the TV Glow. Aber ja, genau die Gründe, warum andere Dinge nicht drin sind. Also ich könnte jetzt zum Beispiel, ohne jetzt über die Qualität des Films eine Aussage zu haben, nicht sagen, warum ist Nosferatu nicht bei den 10 dabei? Keine Ahnung. Was macht den schlechter als whatever Dune oder so? Und das Einzige, was ich irgendwie interessant finde, ist, dass alle Best Directors erstmalig dabei sind, also alles First-Time-Nominees, also dass da irgendwie so eine Art Influx der jungen Generation ist. Und das andere, was ich total urig fand, ist, es gab im Atlantic eine Schlagzeile, wo stand, ich zitiere, Oscars have left the mainstream moviegoing audience behind. Also für die ist quasi, diese 10 Filme sind halt so komisch verkapsuliert und verkopft, dass es nicht mehr so den Geschmack der Masse abbildet. Und ich schaue mir der an und denke so, ey, was ist daran nicht massenkompatibel? Also genau wie gesagt, es sind eigentlich viele Safe-Bets drin und alles daran wundert mich so ein bisschen und macht es eben noch beliebiger leider.
Gibt's ja ganz viele Gründe, verschiedene Filmfestivals haben Filme gewonnen, dann gibt's natürlich die Verleiher, die für manche Filme dann besonders trommeln, gegen andere vielleicht auch, ne? Da gibt's unterschiedliche Taktiken. Was vielleicht ein bisschen, also ihr habt die Oscars ja jetzt so gelobt, als sie heben Filme nochmal so aufs Schild und oder auf den Schild und alle reden darüber. Gleichzeitig war es ja auch so, dass die Oscars lange Jahre, die wir das auch alle schon machen, dazu geführt haben, dass es so diese Oscar-Filme halt da noch immer gab. Also so wichtiges Thema, starke Performance, geschichtlicher Hintergrund, so diese Sachen. Da hat man ja so ein bisschen das Gefühl aus dem Mainstream, das ist so ein bisschen weg tatsächlich. Also wir kriegen nicht mehr jetzt nur wichtiges Biopic über wichtige Personen, wo sich jemand besonders in der Maske verkleidet hat und so. Dadurch habe ich auch das Gefühl, so ist es nicht mehr so ganz klar, was soll hier eigentlich so rein in diese Liste. Also irgendwie ist es cool, glaube ich schon, dass wir einen Horrorfilm haben, dass wir einen großen Blockbuster da drin haben, dass wir nicht nur US-amerikanische und englischsprachige Filme hier drin haben, dass wir so eine große Mischung haben. Die Filme sind halt nicht so gut, würde ich sagen. Oder viele oder manche, darüber müssen wir jetzt diskutieren. Lass uns doch vielleicht mal direkt reingehen. Vielleicht machen wir erstmal so ein bisschen die alten, die ollen Kamellen, über die bei Katz schon mal geredet wurde, bei denen ich aber eure Meinung nicht so genau weiß. Zum Beispiel The Substance von Colleen Fagier. Das ist ja so, also das ist, glaube ich, der brutalste Best Picture Oscar nominierte Film, an den ich mich erinnern kann. Also ich kann mich, glaube ich, nicht, ich weiß nicht, so wäre Titan zum Beispiel im Jahr nominiert gewesen, so der wäre vielleicht auch in so eine Richtung gegangen, aber da ist es ja jetzt vielleicht auch so eine neue Welle, ne, von sehr harten französischen Halbhorrorfilmen, die so aber auch im Mainstream irgendwie sehr gut ankommen. Da ist The Substance, ne, über die von Demi Moore gespielte, ja, so Fitness Aerobic Queen aus dem Fernsehen, die sich dann diese Substanz spritzt, um sich in Margot Qualley zu verwandeln, die dann den gleichen Job nochmal macht quasi. Und es soll so das Patriarchat gezeigt werden. Es soll aber auch so dieser Kampf alt gegen jung, den wir natürlich alle irgendwie im Kopf austragen, gezeigt werden. Ich fand den Film recht öde, auch wenn ich so das Production Design, die Welt, manche Kamerasachen ganz gut fand eigentlich, aber ich finde, der Film macht seine These stark und dann formuliert er sie halt aus und könnte man sagen, vielleicht ein typischer Fantasy-Filmfest-Film, der so eine Idee hat und dann spratzt es und alles fliegt in die Luft, aber ich fand es jetzt nicht so super clever, auch wenn ich schon sagen muss zu The Substance so ein bisschen, ja, doch dieser Horror des Alterns und diese Frage, was macht man jetzt eigentlich? Also überlegt man sich vielleicht auch mal operieren zu lassen oder fängt man mit ein bisschen Filler an oder sowas? Das merke ich schon so, dass so mit so Mitte, Ende 30 man das so mitbekommt, so im Umfeld, dass auf einmal jemand auch mit einer neuen Frisur, neuen Haaren eigentlich dann auf einmal so nach einem halben Jahr auftaucht und so. Also ich denke, es ist eine Frage, die sich immer noch stellt und wir merken ja auch heutzutage noch, und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Horror, finde ich, der hier angesprochen werden soll, es geht irgendwie nicht weg. Also man hat das Gefühl, wenn wir uns die jungen Prominenten anschauen, so auf Instagram oder so, dass es fast immer schlimmer wird, so mit diesem Äußerlichkeitskult und so. Weiß nicht, ob der Film dazu so viel zu sagen hat, aber Clara, wie findest du denn diesen Film hier, The Substance?
Naja, mir sind ganz kurz so Tränen in die Augen geschossen, als du es mit Titan verglichen hast. Ich weiß, das ist nicht ganz so gemeint. Aber ich bin kein großer Fan von The Substance. Andererseits muss ich sagen, ich freue mich über jeden Horrorfilm, der es in die Best Picture-Kategorie schafft. Und ich würde auch sagen, thematisch und von dem, was er an Resonanz erhalten hat, gehört er in die Kategorie rein. Ja, und ich würde auch mich freuen, wenn er es gewinnt, auch wenn es nicht passieren wird. Mein Kernproblem mit diesem Film sind zwei Dinge. Das erste ist für mich relativ offensichtlich, nämlich, dass das, was kritisiert werden soll, in der Realität, glaube ich, härter ist als das, was wir im Film sehen. Also, dass eine Schauspielerin nur mit gemeinen Kommentaren und ein bisschen, like, hinter ihrem Rücken Gossip in Anführungsstrichen leben muss. Ich will es natürlich auf keinen Fall gut reden, aber ich glaube, die Realität ist einfach härter und ein Film, der versucht, so krasse Bilder zu finden, könnte eigentlich mehr noch in die Kernproblematik einsteigen und noch sehr viel fieser und echter sein. Das ist für mich das eine Problem mit diesem Film. Das andere Problem ist, dass ich bis jetzt immer wieder an den Punkt stoße und mich frage, ist der Film eigentlich okay damit, eine Schauspielerin zu besetzen, die offensichtlich einen perfekten Körper hat, egal ihren Alters. Also ich finde, sie ist wirklich perfekt trainiert und mir das aber als etwas zeigt, was die Person, die in diesem Körper lebt, quasi ja belastet und dann daraus spinnt. Ich weiß nicht, ob das ist und dass eben so wie das beim Barbie-Film war, nur die falsche Fußhaltung schon reicht, dass man unsicher ist, obwohl es Quatsch ist, ob es aus der Ecke kommt oder ob es eigentlich mir gar nicht, also an der Thematik voll vorbeirennt und mir gar nicht zeigt, was echt ist. Ja, da bin ich mir bei dem Film nicht sicher und irgendwie verliert er sich in so vielen, ja, Widersprüchen.
Also ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass er so die größte Kritik und auch ehrlich gesagt die größte Parodie einfach so eher in Richtung Hollywood geht als in Richtung, in Anführungszeichen, echte Menschen oder normale Menschen oder Nicht-Schauspielerinnen. Also die Demi Moore ist ja nicht zufällig besetzt, sondern die hat so einen komischen Buddy-Backlash bekommen, als sie mal mit Cameron Diaz, die erst im Bikini bei Charlie's Angel vor der Kamera stand. Und irgendwie so ganz viel im Sinne von, hey, das ist eine Frau, die halt so für unsere Standards total attraktiv ist, auch in ihrem Alter noch, aber halt so in Hollywood zum alten Eisen gehört und eigentlich so eine alte hässliche ist. Also da habe ich da eher so das Ziel des Films gesehen und tatsächlich habe ich auch versucht, den eher als komplett Over-the-Top-Body-Horror-Satire zu gucken. Also ich habe insbesondere beim Ende dachte ich, okay, der will auf keinen Fall, dass ich mich mit Schönheitsidealen in grüblerischer Kritik auseinandersetzt. Der will auch nicht, dass ich irgendwie mir überlege, was so Ozempic mit dem Markt macht, so nach dem Motto, sondern hat irgendwie seine sehr simple These und packt das halt in Blut und Gedärme. Ich fand ihn selbst auf jeden Fall ein Erlebnis im Kino. Ich fand es unglaublich witzig, in vollen Saal zu sitzen und zu sehen, wie immer mehr Leute weggehen. Und bei den letzten 30 Minuten, wo halt plötzlich so alles eskaliert, wie halt so Massen aufstehen, halt wie so Kopfschütteln den Saal verlassen. Und ich fand es sehr witzig, dass die Mutter meiner Partnerin den gesehen hat oder den sehen wollte, weil Oscar-Film, und mich danach gefragt hat, warum ist der für Oscars nominiert? Ich verstehe es nicht. Und ich konnte es ja nicht so richtig sagen, außer ja, es ist so ein bisschen Puls der Zeit, hat einfach so scheinbar was getroffen, er ist hier. Also als Event und Event-Movie in vollem Kino fand ich den total tauglich, ob es quasi so der Film ist, der einen Oscar braucht, weiß ich nicht, aber also ich würde mich nicht ärgern, wenn er den bekommt, sondern fände es auch sehr, sehr witzige Pointe für den Lauf dieses Films, der halt mehr Preise abräumt, als, glaube ich, jemals jemand gedacht hätte.
Ey, ich fände es auch gar nicht so schlecht, wenn er den besten Film kriegen würde. Fällt mir jetzt so auf, während ihr darüber redet. Ich finde ihn nicht so dolle, aber so im Gegensatz zu den anderen Filmen, die ich ja sehe, denke ich mir so, ach, warum eigentlich nicht? Also, warum eigentlich nicht zu sagen, so, das ist jetzt gesetzt, aber das wird es bestimmt nicht werden. Ja, Dune Part 2 ist auch nominiert. Der ist jetzt natürlich schon sehr weit weg in der Erinnerung, ne? Also man, gut, sie sind in der Wüste, er reitet den Wurm, am Ende ist er der faschistische Kaiser, wir können uns alle noch gut erinnern, wahrscheinlich, er trinkt den Sud, aber es ist kein Film, an den man jetzt vielleicht oft zurückdenkt, auch wenn ich das Gefühl habe, er ist schon ein popkulturelles Phänomen doch gewesen und ich sehe immer mal wieder Memes und sowas, aber genau, er ist ein bisschen in Vergessenheit vielleicht geraten von dem, was jetzt irgendwie ganz frisch ist und unbedingt einen Oscar braucht. Er hat keine guten Chancen, was ich so gelesen habe, aufgrund der Länge, die das her ist und dass es ein zweiter Teil ist und so weiter und so fort. Ich kann dieser ganzen Dune-Geschichte von Denis Villeneuve, haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen, nicht mehr so viel abgewinnen. Ich fand den ersten Film dann doch irgendwann sehr interessant in dem, was er so erzählt über verschiedene Wahlmöglichkeiten, die es gibt. Er hat ja auch so ein bisschen so eine Schleifenstruktur, so eine Visionsstruktur und so. Vieles davon wird so ein bisschen aufgegeben und hier so auserzählt in der Wüste mit diesen bombastischen Bildern, die aber auch unfassbar bombastisch sein wollen zu jeder Zeit. Die Szene auf GD Prime fand ich ganz gut. Ich rede wie so ein Papagei, das habt ihr alles, falls ihr Katz regelmäßig hört, schon mal von mir gehört. Ich habe da jetzt keinen neuen Gedanken. Ich kann nochmal euch die Frage stellen, die messianische Gestalt, die dann zum großen Faschisten wird, erzählt uns das was über unsere aktuelle politische Situation? Christoph, wie ist das bei dir? Du hast doch Dune bestimmt ganz gerne gemocht, oder nicht?
Ja, aber halt, ich habe ihn nur ganz gerne gemocht und das ist irgendwie kein gutes Zeichen, weil ich bin ja eigentlich die komplette Zielgruppe. Also ich mag Big Budget Hollywood Sci-Fi generell gern. Ich bin mit Star Wars aufgewachsen. Ich habe mich mit Villeneuve beschäftigt in meinem Studium. Habe in meiner Masterarbeit sogar seine Filme geschrieben. Und
genau, wir haben Villeneuve Special zusammen gemacht. Kann man ja, man kann es finanziell unterstützen.
Genau. Und ich mag halt ja sogar das Duniverse und ich mag zumindest den ersten Roman sehr gern und die Welt. Und trotzdem denke ich halt nur, ja, der hat das schon gut gemacht, so nach dem Motto. Für alles, was er machen musste und wollte, hat er es schön gemacht. Die Szene, auf die es ankam, Action,
das finde ich gut.
vernünftiges Fußball, was hier geboten wurde. Also alles, was er nach Hause bringen musste, hat er geleistet. Der hat die große Szene, auf die alle gewartet haben, wo Timothée Chalamet auf den Wurm raufgeht, wirklich fantastisch inszeniert. Das war irgendwie eine geile Sache, actionmäßig im Kino. Und er hat die Story zu Ende geführt, er hat sein Ensemble sauber erweitert. Die eine Sache, wo ich halt sagen würde, okay, hier ist was vielleicht auch gerade in unserer Filmbubble nicht genug gewertschätzt wird und wofür der Film durchaus ein bisschen mehr Credits bekommen könnte, ist, dass ich glaube, diese Kiste, wie Timothée Chalamet eben zum Dschihad-ausrufenden Diktator wird, ist ungewöhnlicher, als man denkt, für das breite Publikum. Also wenn man quasi in großes Science-Fiction-Kino guckt, dann ist halt die Heldenreise immer noch in die Tagesordnung, also von Star Wars bis Marvel. Und das ist meiner Meinung nach die eine Sache, die beiden Villeneuve-Dunes tatsächlich sauber zu Ende geführt haben, wo halt sogar David Lynch kalte Füße bekommen haben, dass er Teil 1 macht, Timothée Chalamet, klassische Heldenreise, der Pretty Boy von Hollywood, alle lieben den. Und ich glaube, was im zweiten Teil passiert ist, welche Entscheidung da trifft und dass es halt eben so endet, das ist, glaube ich, für die Masse der Leute, für die einfach Bock auf cooles Entertainment-Science-Fiction-Kino haben, tatsächlich eine Überraschung. Und das ist, glaube ich sogar, was, wo es bestimmt ein bisschen Gegenwind von Studio gab, wo gefragt war, ja, müssen wir, das ist Timothée Chalamet und hat das eigentlich so ein niedlicher, also können wir da nicht irgendwie so ein gutes Ende draus machen? Und das ist für mich an diesen beiden Filmen eigentlich so das Herausragende, dass er halt eine eigentlich für uns simple Story halt ein Publikum zugänglich macht, was sowas sonst nicht sehen würde. Abgesehen davon, wie gesagt, sauberer Big Budget Science Fiction für mich. Glaube, ich würde keinen Oscar geben, aber die eine Sache mag ich doch sehr, dass er halt mit seiner Story konsequenter ist als die vor ihm kamen.
Mhm. Aber gut, die Leute haben auch Breaking Bad geschaut und Sopranos und sowas. Also das so ganz neu ist das vielleicht jetzt auch nicht, diese Anti-Helden-Figur
Genau, das sind Serien, nicht wahr? Also das sind Serien, die halt okay, in Kontext spielen. Genau, aber bei Breaking Bad fängt halt an, Drogen zu verkaufen. Das ist halt so, du weißt, er ist ein Drogenverkäufer, das kann nicht gut sein. Sopranos ist halt ein Mafia-Dude.
Ja. Was ist mit Spice, Herr Dobbitt? Ist Spice keine Droge?
Breaking Worm, ja, das ist die nächste Sache, wenn er mit seinem coolen Sidekick, der mit einem Wohnmobil durch Arrakis fährt. Ja. Nee, genau, also alles, was ich sage, ist quasi, das Kinopublikum ist halt diese Heldenreisestruktur, glaube ich, in die DNA übergegangen. Und dass sie hier gebrochen wird und zu so einer Anti-Heldenreise geht, finde ich schon im Hollywood-Kino außergewöhnlich.
Ja, wird interessant, was heißt interessant, mal gucken, was er daraus macht, was mit dem dritten Film dann passiert, wo es dann natürlich schon, er dann natürlich schon viel, viel abgründiger sogar in den Film noch reinstartet.
Auf jeden Fall.
Clara, Dune 1, du warst nicht so der Fan, erinnere ich mich. Wie war es jetzt bei diesem Teil?
Auch unwesentlich besser, aber ich schaue mir mit Timmy alles an, egal ob er durch die Wüste rennt oder E-Gitarre spielt. Und auch hier würde ich sagen, ist meine Meinung, handwerklich ist das schon sehr gelungen und hat auf jeden Fall die Daseinsberechtigung im Best Picture. Das ist jetzt keiner der Filme, wo ich es nicht verstehen könnte. Von daher, ja, alles fein, aber ist jetzt nicht mein persönlicher Geschmack.
Ja, es ist halt die Frage, ob dieses Edgelord-Bombast-Kino, was wir jetzt, wir haben es von Robert Eggers, wir haben es von Denis Villeneuve, wir haben Christopher Nolan, macht die Odyssee und sowas, so, das ist schon, Zack Snyder ist sehr unerfolgreich, oder was heißt unerfolgreich, hat die Budgets lange bekommen, auch von Netflix diese Filme zu machen, so. Ich frage mich, ob da nicht mal langsam auch Zeit ist für so einen Cut und das nicht alles immer mit diesem Ernst, der so wenig doppelbödig ist, verfilmt werden muss, ohne zu sagen zu wollen, die müssen nicht ernst sein, diese Filme, das müssen die. Aber ich finde irgendwie, diese neuen Filme sind irgendwie anders ernst als so ernste Filme in den 80ern, in den 90ern, als zum Beispiel so Finchers 7 oder sowas, hatte irgendwie so eine andere Ernsthaftigkeit, als das jetzt The Batman hat, obwohl der von dem beeinflusst ist. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, man will dieses große, ernste Kino und diese Figuren und am Ende sind sie noch abtrünnig oder gehen noch dann auf die falsche Seite oder sowas, aber es wirkt angestrengter als vielleicht früher ist. Mal schauen, ob dieser Trend sich irgendwann ob der irgendwann aufhören wird. Anora von Sean Baker ist auch nominiert, ist sicherlich so ein bisschen eine Überraschung, weil Sean Baker natürlich sehr geschätzt ist von vielen, aber bei den Oscars noch nicht so weit vorne mitspielen durfte. Er hat ja zurzeit die besten Chancen, Best Picture zu werden, wenn man so den Märkten glaubt. Tino Hahn trommelt ja im Katz-Discord immer für Polymarket, da kann man wirklich auf alles wetten und da sind tatsächlich kriegt man am wenigsten Geld, wenn man auf Anora wettet, weil er die höchsten Chancen hat. Ich liebe Sean Baker. Ich fand alle seine Filme, die ich bisher gesehen habe, super. Anora nicht. Ich finde irgendwie, der Film beginnt sehr stark. Ich finde die Beziehung sehr stark von diesen beiden, wie das so eine Mischung aus irgendwie so fast dokumentarisch real und dann so überhöht Soap-Opera-mäßig ist, wie das zusammenkommt. Dann hat der Film diesen Mittelteil, den die Leute ja total lieben, also wo dann diese Odyssee anfängt, wo man sich Fuck you 100-mal an den Kopf wirft und sich gegenseitig fesselt und sowas. Da hat er mich total verloren. Da dachte ich so ein bisschen, ist Sean Baker jetzt auch einfach nur noch so ein Spektakel Regisseur. Er wird mich vielleicht mit dem nächsten Film wieder kriegen. Es ist der Regisseur, dem ich es am meisten gönne, auch wenn ich so ein bisschen auf Twitter merkt man ja, er ist wohl doch irgendwie konservativer, als man so denkt. Aber ich mag ihn total gerne. Ich hoffe, sein nächster Film wird vielleicht wieder so ein bisschen, ich weiß auch nicht, doch wieder anders, näher im Schmutz und möchte wieder doch mehr erzählen als diese große Reise. Also das hat, dieses Charakterspiel hat für mich nicht so gut funktioniert. Ich bin da allein auf weiter Flur, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Clara, wie fandst du den denn?
Ja, ich lass dich jetzt ein bisschen alleine auf allem, was du gerade gesagt hast, weil bei mir ist es genau umgekehrt. Ich habe so etwas Berührungsängste mit Sean Baker, weil ich immer so den Eindruck habe, jetzt insbesondere den Job, den Anora macht, das wird ein bisschen zu sehr glorifiziert für meinen Geschmack. Und ich tue mir bei vielen Thesen, die der Film aufmacht, was Transaktionen in zwischenmenschlichen Beziehungen angeht, echt schwer. Und kann da auch den allgemeinen Hype nicht so teilen, dass das irgendwie ein also verhältnismäßig leichter Film sein soll. Mir hat der in vielen Stellen echt wirklich so wehgetan, dass ich auch, glaube ich, nach vorne raus keine weiteren Sean Baker Filme schauen werde. Und ich kannte auch davor nur einen. Kernproblem für mich ist auch bei der Hauptfigur, die wirklich fantastisch von Mikey Madison gespielt ist. Ich nehme dem Film nicht ab, dass eine Person, deren Job es ist, Leute zu lesen und auszuspielen, so leicht auf so eine Prince Charming-Falle in Anführungsstrichen reinfällt und sich da so verrennt anfänglich. Das passt für mich nicht zusammen. Da ist, denke ich, eigentlich eine Frau, die schon viel desillusionierter durch die Welt geht, als es der Film mir versucht, glauben zu machen. Was ich aber wirklich hervorragend finde und auch von daher, wie gesagt, ich würde dem Film absolut auch wünschen, wenn er das hier gewinnt. Trotz allem ist, wie viel sich Sean Baker mit den Charakteren, abgesehen von dem einen Punkt, den ich gerade meinte, befasst hat, wie viel Raum er jeder Figur gibt und wie das einfach inszeniert ist. Also dieser Flow, den der Film hat und auch dieses Spiel mit, sie muss Stärke beweisen, sie kann sich ihre Gefühle nicht anmerken lassen, aber wir spüren es die ganze Zeit unterschwellig unter ihrer Aggression beben, wie es wirklich aussieht. Das ist Hammer. Also von daher, ja, ein bisschen Mixed Feelings, aber objektiv gesehen kann ich den Film durchaus anerkennen, ja.
Ja, das sind drei Menschen, drei Meinungen, wie es aussieht.
Ich der Podcast.
Genau. also es ist total ulkig, wo ich quasi euch zustimme und wo ich dagegen. Bei Christian, bei dir bin ich halt wirklich weit weg, weil bei mir ist es so genau das Gegenteil mit Sean Baker. Ich finde ihn auch als Regisseur erstmal interessant und beeindruckend und alle seine anderen Filme fand ich beachtlich und respektabel, hatte aber selbst beim Gucken keinen großen Spaß dabei. Es war immer sowas, was mich irgendwie an der falschen Stelle kratzt, wo ich dachte, ja, ich verstehe, was du machst und ich finde, du machst das sehr gut, was du machst. Ich gucke mir total gern deinen nächsten Film an. Und Anora war eben der eine, der mich abgeholt hat. Das war der, wo ich quasi den Sean Baker Kopf und seine Feinfühligkeit gespürt habe, auf eine Art und Weise, die ich total interessant, unterhaltsam, aber halt auch zermürbend fand, in so einem Mix, der mir total getaugt hat. Und für mich waren auch irgendwie viele Sachen, Clara, die du eben so als Kritikpunkte formuliert hast, Teil dessen, was für mich den Film interessant gemacht hat. Ja, die müsste es eigentlich besser wissen, die sollte es besser wissen. Und trotzdem sagt auch der Film, hier ist eine Person, die eigentlich so verzweifelt und so desillusioniert und so eine Sackgasse ist, dass sie trotz ihren besseren Wissens das macht. Und auch eben was, oder sozusagen, was ihr beide gesagt habt, Christian, mit den Entertainment-Momenten und Clara mit den verletzlichen Momenten, auch das hat für mich halt super funktioniert. Also es gab Momente, in denen ich halt im Kino wirklich mit dem ganzen Saal sehr laut gelacht habe, weil die Situation so abstrus war, weil der Dialog so schnell und pfiffig und auch so natürlich hin und her geschossen wurde. Und dann gab's halt diese Momente, die manchmal genau darauf folgen, wo ich am Boden zerstört war, also wo alles, was eben ausgehört wurde, so in sich zusammengefallen ist, wo plötzlich eine Komödie zu einer Tragödie wurde und wieder zurück und wo diese beeindruckende, starke Person plötzlich austeilt, aber dann halt das Dreifache zurückbekommt. Also mir hat er total getaugt. Ich würde ihn, also auch wenn ich quasi da scheinbar in der Mehrheit der Oscar-Voter bin, Best Picture gönnen und ich habe ja das Gefühl, die Achterbahn, auf die er mich hier mitgenommen hat, hat sich bei mir auf jeden Fall total ausgezahlt.
Ja, wie das zu Ende geht, das fand ich auch dann ganz stark. Ich glaube, der Film hat eigentlich für mich gelebt zwischen dieser Beziehung von diesen beiden Personen und Der eine wird dann halt irgendwie für über eine Stunde aus dem Film rausgestrichen. Das kann man von Adrian Brody nicht behaupten. Den sehen wir 3,5 Stunden in The Brutalist von Brady Corbet. Ich habe es in unserer Brutalist-Folge falsch gesagt. 3 Quellen hatten mir im Internet gesagt, er würde anders ausgesprochen werden. Dann haben mich aber doch jetzt einen Clip aus einem Interview geschickt, wo er selber sagt, it's the French pronunciation. Also Brady Corbet heißt der, den ich auch ganz gut finde. Childhood of a Leader, interessant, aber nicht so stark. Vox Lux schon um einiges stärker und mich hat The Brutalist ziemlich umgehauen. Ich mochte das, diesen Horror der Assimilierung, dieses ständige Versuchen in der neuen Heimat nicht anzuecken und irgendwie die ganze Zeit zu überlegen, wie kann man es schaffen, wie man in der Kunst dann noch versucht, sein eigenes Trauma zu verarbeiten. Ich verstehe aber auch, dass viele Leute sagen, der Film ist irgendwie flach, der Film ist am Ende irgendwie so ein bisschen schlecht zusammengebunden. Ich fand diese Teile alle, also die man kritisieren kann, alle doch auf ihre eigene Art gewinnen bringt. Ich fand, dass mit der Szene im Steinbruch was erzählt wurde. Ich finde auch, dass da mit der Vergewaltigung etwas erzählt wird, dass der Film einfach drastischer wird, je länger er läuft. Ich finde, dass auch mit der Szene am Ende ein interessantes Licht auf diesen ganzen Film geworfen wird. Ich fühle mich aber auch natürlich so ein bisschen unwohl, dass jetzt hier, ja, der Film, der so ein Scorsese-Film, der so ein PTA-Film sein soll, der Film für die Film-Bros, dass ich jetzt hier sitze und sage, nee, der war wirklich gut. Aber das sage ich. Ich finde den wirklich gut und ich finde den am besten auch aus dieser Liste und ich würde es dem Film am meisten gönnen zu gewinnen. Ich gönne es aber Sean Baker irgendwie ein bisschen mehr als Brady Corbet. Also ich finde den irgendwie so ein bisschen sympathischer, aber beide wären für mich trotzdem okaye Gewinner hier. Christoph, wie fandst du The Brutalist?
Also ich weiß nicht, ob ich so begeistert davon bin wie du, aber ich bin auf jeden Fall auch beeindruckt. Also er war monumental, er war vor allem von seiner Visualität umwerfend. Also ich habe ihn hier in Hamburg im fantastischen Savoy-Kino auf einer 70mm-Kopie sehen dürfen und alter Schwede. Also von dieser ersten Szene auf dem Boot, dieser lange Take, der auf der Freiheitsstatue endet, die Sache im Steinbruch, wie die Gebäude inszeniert werden. Also so sehr hat mich visuell lange nichts mehr beeindruckt. Die Darstellerinnen fand ich sehr stark. Aber ja, 4 Stunden sind eine Ansage. Und ich hatte auch das Gefühl, die Ansage kann der Film nicht komplett einlösen. Also ich habe in der ersten Hälfte mir größere Hoffnung ausgebaut, als sie in der zweiten quasi eingelöst wurden. Hast du ja auch eben schon angedeutet, Christian. Aber was für mich, glaube ich, den Film halt zu einem wirklich Kunstwerk erhoben hat, war, dass ich danach so ein bisschen das Gefühl hatte, okay, mir wird hier gar nicht eine stringente Story von A bis Z erzählt, mir wird hier nicht gerade ein roter Faden durch den Film gewoben, sondern mir wird halt in ganz epischer Breite ein Erfahrungsraum geboten. Was heißt es, Migrant zu sein in Amerika? Was heißt es, Jude zu sein? Was heißt es, im Kapitalismus aufzuwachsen? Was heißt es, Künstler zu sein? Also es ganz viele Dinge einfach so ein bisschen in mich eingesickert sind, während ich den Film geguckt habe und einfach so Stimmungen gebaut und überlagert haben, die dann doch noch tagelang mit mir resoniert haben. Und ich muss tatsächlich sagen, ich konnte mit Brutalismus, Architektur nicht viel anfangen. Und auch das hat der Film irgendwie geschafft, mir näher zu bringen. Also einfach das zu inszenieren und das auf die Leinwand zu bringen, hat sich für mich auf jeden Fall gelohnt. Aber ich kann wirklich jede Person verstehen, die sagt, oh, 4 Stunden und mir ist das alles irgendwie zu diffus und was soll das Ende? Also ich glaube, man muss wissen, was man sich da anguckt, bevor man es sieht. Aber rein filmisch war ich eben auch einfach sehr beeindruckt. Ja, wenn auch mit der Hoffnung, dass ich gedacht hatte, ich könnte noch stärker gerade mit diesem Film resonieren.
Wir sind uns mal alle einig. Ich stimme euch zu. Ich fand es eine beeindruckende Erfahrung. Also es war eigentlich eine richtige körperliche Erfahrung für mich. Mhm. Es war also Immersion der Film, ja, weil man so von Sekunde 1 dort reingeworfen wird und das also viele Dinge macht, die ich sehr als neu empfinde. Mir auch die Architektur, wie ihr schon gesagt habt, näher bringt und man wirklich sieht, wie jedes Detail in dem Film so eine, ja, Daseinsberechtigung hat, eine Tiefe, und bei dieser Lauflänge finde ich es wirklich erstaunlich. Ich würde nur sagen, dass er auch teilweise nicht ganz so zugänglich dann doch wieder ist, um komplett alle Facetten, die er hat, so zur Diskussion zu stellen, sondern manches, also blieb mir dann doch auch verschlossen, weil ich einfach gar nicht mehr so viel aufnehmen konnte. Also es war wirklich sehr viel, aber für mich auf jeden Fall auch ein sehr guter Film. Und Christian, ich finde es cool, dass wir schon wissen, wer dein Favorit ist.
ja. Wieso war das?
Ich hätte es nicht gedacht irgendwie, aber ja, finde ich gut.
Oder ich muss ja noch mal reingucken, warte mal. Nee, doch. Genau, nicht mehr so viel.
Du willst Directing Oscar für Sean Baker und Best Picture for Brutalist, we are set here. Würdet ihr den noch mal gucken?
Ja, klar. Ich fand den nicht zu lang. Ich fand den irgendwie nicht langweilig. Ich fand den irgendwie nicht, ich fand den vielleicht eher zu klassisch erzählt, also dass man so bei jeder Szene so ein bisschen auch so ein Lesezeichen dran machen kann und eine Notiz, da sollte jetzt das nochmal gezeigt werden, hier gehen sie jetzt auf die Baustelle, hier rastet er aus auf der Baustelle, hier gibt es jetzt die Szene mit dem und dem, so ungefähr. Aber ich habe das gerne gesehen und habe ich auch schon in der Folge gesagt, aber ich finde so lange Filme mit so einer richtig schönen Intermission dazwischen, man weiß schon, so jetzt nach 1,5 Stunden oder sowas gibt es dann auch eine Pause, kann ich irgendwie nochmal aufs Klo, kann mir was zu trinken nochmal holen, dann geht's nochmal weiter. Also auch, ich habe auch diese 70mm Kopie, die ja dann doch keine richtige jetzt war oder so, habe ich bei uns im Discord gelesen, aber irgendwie, aber so auf Film auf jeden Fall habe ich auch gesehen und ich fand das auch gut und genau, ich bin da, ich würde den auch nochmal schauen, ja.
Genau, Clara, du nicht.
Ich schaff's nicht nochmal, aber ich habe ihn jetzt für immer in meinem Gehirn. Es ist alles da.
Das ist für mich aber auch nie so ein Argument. Also das ist was, gibt es beim Gaming, höre ich es auch manchmal so, hat das Wiederspielwert, das Spiel? Und beim Film kenne ich das auch aus diesen Jahresabschlussfolgen, dass man, ich würde es mir nicht nochmal anschauen, aber ich finde das irgendwie kein qualitatives Argument eigentlich, also für einen Film. Ich finde, es reicht auch, wenn man einen Film nur einmal sehen möchte oder ob man ihn auch noch 10-mal sehen will. Ich finde immer, das kommt dann so drauf an eigentlich. Und bei dem ich habe so ein bisschen auch das Gefühl bei den Kritiken, die ich gelesen habe, wenn ich da mit der Lupe jetzt rangehe an den Film und den noch viermal schaue, dass er mir eventuell schlechter dann gefallen würde, aber das habe ich jetzt auch nicht unbedingt vor.
Das sollte auch tatsächlich kein Qualitätsmerkmal, also ich stimme dir dazu, quasi wie oft oder in welcher Frequenz so ein Film gucken kann, ist kein Merkmal dafür, wie gut oder wie schlecht er ist, aber ich finde das immer ganz interessant, also bei großen Filmen, bei schweren Filmen oder halt auch bei Filmen mit komplizierten Themen, finde ich es halt immer spannend, wenn ich mir selbst mal überlegt, wann möchte ich den jetzt zum nächsten Mal sehen? Würde ich den Leuten zeigen? Würde ich irgendwie vielleicht sogar noch mal ins Kino gehen? Solche Dinge und ja, wie gesagt, ist kein Werturteil, aber gerade bei so einem Film, der halt ja fast Werbung damit fährt, dass er extra, extra, extra lang ist und eine Pause hat, wird das spannend zu schauen, wie da die Leute drauf reagieren.
Ja, interessant auf jeden Fall, ne? Dass sie ihn überhaupt in die Kinos bekommen haben, aber ja auch wohl nicht in alle, haben wir auch schon drüber gesprochen. Wir wollten erst so über die ollen Kamellen reden, jetzt merke ich, wir nehmen ein bisschen viel Zeit jetzt bei denen in Anspruch und die müssen ja auch noch über die neuen Sachen reden, die bei Katz noch gar nicht zur Sprache kamen, aber Konklave ist nicht so ein Film. Konklave von Edward Berger, unser Mann in Hollywood, der nach Im Westen nichts Neues jetzt schon wieder, also hier für besten Film nominiert ist, also ich weiß nicht, was er gemacht hat, wen er bestochen hat, wen er kennt. Aber das ist ein ordentlicher Film, finde ich, Konklave. Ich habe den angeschaut und dachte, nice, das wäre so ein Film gewesen, Konklave, den wir, glaube ich, damals im Pancast, wer sich noch dran erinnert, richtig gut gefunden hätten, so für eine Weile. So, ne, so Character-Actors, die irgendwie man immer so eher in Nebenrollen kennt. So, die spielen hier die Hauptrollen, die spielen hier diese ganzen Kardinäle, die machen die Papstwahl. Es gibt immer die Streicher, es gibt immer so ein Motiv, wenn man weiß, oh, jetzt passiert mal wieder was. Das basiert ja auf einem wirklich so einem Airport-Thriller-Roman, ne? Also wirklich so Dan Brown-mäßig eigentlich. Und so geht der Film dann, finde ich, auch mit seinen Reveals irgendwann zu Ende, wo man denkt, okay, das muss die Leser voll krass geschockt haben, was dann jetzt hier am Ende noch so rausgekommen ist. Ich finde, der fängt stark an. Ich hätte mir dann irgendwie mehr Radikalität gewünscht. Ich fand den so ein bisschen dann stichwortartig, so, dann gibt es doch den einen Kardinal, der ist dann quasi Hitler so ungefähr, der andere ist dann quasi so das Beste, Progressivste, was man sich vorstellen kann, so, dann geht der Film irgendwie so zu Ende, also irgendwie hat's nicht genug geknallt, finde ich, in diesem Film irgendwann für das, was er aufbaut und für die Bilder, die er hat. Ich finde so ein bisschen lächerlich, dass der Frontrunner ja auch war lange, also, oder jetzt vor kurzem, ich glaube, jetzt ist es wieder so zu Anora geswitcht, aber Konklave haben auch viele gesagt, könnte es echt werden. Ich sehe das nicht so, dass der hier den Oscar für den besten Film gewinnen muss. Aber man muss sagen, wir haben nicht nur einen Horrorfilm, wir haben nicht nur Sci-Fi, sondern wir haben auch wirklich so Dad-Fiction. Hm. Das ist auf jeden Fall dieser Film. Clara, ich könnte mir vorstellen, dass der dir gar nicht so schlecht gefallen hat. Ich weiß aber auch nicht so genau. Wie fandst du den?
Ja, also Christian, wir haben heute irgendwie Gegenteiltag. Weil es ist eindeutig mein Favorit.
Oh.
Und ich mach's ganz kurz, warum. Weil für mich war es eigentlich eher so, der Anfang war für mich ein bisschen schwierig, ständig irgendwie auf die Hände gefilmt von alten Männern und im Hintergrund Geräusche, die mich gestört haben, also entweder ein Helikopter, irgendeine Baustelle oder irgendwas, und ich mir dachte, also es war vermutlich absolut so intendiert, aber ich dachte mir so, ach Leute. Und dann, je mehr ich aber in diesem Intrigengespann drin war, desto interessanter fand ich's. Ich fand's spannend, anscheinend bin ich da etwas leichter zu beeindrucken, was die Erzählstruktur angeht. Aber für mich hatte der auch einen wahnsinnigen Unterhaltungswert einfach. Und mir hat es zugesagt, wie leichtfüßig der manche Themen behandelt hat. Ich mochte es, wie die dann in diesem Saal aufgereiht irgendwo saßen und sich überlegen, was bei der Kampagne geht und was nicht. Und dann sagen, ja, okay, lass uns dieses Thema zur Diversität machen, dies, das. Ja, aber Frauen, nee. Lass uns Frauen lieber rauslassen, so. Und diese Art, damit umzugehen, ich fand's sehr gut. Der Reveal am Ende, kann jeder nochmal für sich selber bewerten, war jetzt sicherlich nicht super, anspruchsvoll gemacht und vielleicht auch jetzt nicht super weitgehend. Trotzdem hat's mir zugesagt und für das, was das Material ist, also die Buchvorlage, die ihr beschrieben hat, ist es auch ästhetisch für mich ein sehr kunstvoller Film geworden mit tollem Cast, guten schauspielerischen Leistungen und
Hast du das Buch gelesen?
Mein Pick. Nee, würde ich jetzt auch normalerweise nicht dazu greifen, aber ja.
Ja, aber das ist ja spannend, dass für dich also so der klare Favorit ist. Aber ich mochte ihn auch. Also das ist einfach bei mir ein Film, der so ein paar offene Türen einrennt. Also ich habe so eine Schwäche für politisches Intrigenkino. Ich habe eine Schwäche für Kammerspiel. Ich habe sogar eine Schwäche, auch wenn es halt so ein bisschen komisch ist, über Filme, die halt so Prozesse akribisch abbilden. Also wieder so gezeigt, ah ja, so läuft das ab und das ist halt hier mit dem Faden und so werden die Umschläge gefaltet und so weiter und so fort. Das sind einfach viele Dinge, die mir irgendwie gefallen, wo ich das Gefühl habe, ah ja, ich bekomme hier einen Einblick in ein Prozedere, was mir sonst verschlossen ist, was hinter den Türen des Vatikans passiert. Und ich hatte da wirklich ganz viel Freude einfach daran, den zu sehen und halt dieses unglaublich imposante Szenenbild, die opulente Kameraführung, die starken Schauspieler und halt eben auch das meiner Meinung nach zu Unrecht Oscar Sounddesign, da war meine Partnerin ist richtig wütend, wie wir hat, als die Nominierung rausgekommen sind, meinte so, also das Konklave nicht für bestes Sounddesign nominiert ist, das ist eine der größten Frechheiten. Also ich finde, das ist ein Film, der so komplett kompetent gemacht ist und auch die Auflösung hat das Gefühl, ja, okay, ist für mich in Ordnung. Also es ist ein Film, wo man halt sich selbst so ein bisschen denken kann, aha, in welche Richtung geht's, und ich glaube, man hätte es total verstolpern können und man hätte vielleicht noch was Besseres finden können. Ich war zufrieden damit, wie es ausgeht. Für mich ist Konklave halt zusammen mit Brutalist quasi, das sind die beiden klassischen Oscar-Contender sozusagen. Also große Themen, schweres Kino, irgendwie unglaublich beeindruckend auf technischen Level. Und dass Konklave da so ein bisschen die Edge hat, weil halt bei Brutalist diese komische AI-Stimmendiskussion die Leute so ein bisschen verschnupft hat, kann ich halt auch verstehen. Also ich glaube, für ganz viele Academy-Member, und die sind ja oft auch so ein bisschen klassisch angehaucht, ist Konklave einfach so ein starker, wichtiger Film. Aber ja, auch ich wäre nicht traurig, wenn er den mit nach Hause nimmt, weil ich mich halt eben, wie gesagt, bestens unterhalten gefühlt habe.
Doch, also super traurig wäre. Ich finde, das ist so
Ja,
langweilig.
super traurig.
Ja, also ja, weiß ich nicht. Dann lieber Emilia Perez von Jacques Audiard. Ein Musical, oder ja, doch, ist ein Musical eigentlich über eine Aktivistin, und wir merken dann vorher, dass sie ein mexikanischer Gangsterboss war, und Zoe Saldana spielt eine Anwältin, die von dem Gangsterboss angeheuert wird, um diese Transition zu organisieren. Man versteht, oder also ich saß vor dem Film, habe ganz viele Sachen einfach nicht verstanden, die passieren. Also wo ich so dachte, warum kann er nicht selber anrufen in einer Klinik oder so? Was ist jetzt genau da Phase? Aber ja, das macht sie dann, und dann gibt es diesen ganz großen Sinneswandel, und diese Person, die vorher Drogen verkauft hat und Menschen auf dem Gewissen hat, wird dann in Mexiko so, gründet eine NGO für die Vermissten und die vertrieben wurden und sowas. Ganz interessant, weil der sich ja sehr mit I'm Still Here spiegelt, ne? Der ja, wo es ja auch darum geht, um eine Frau, die erst eigentlich quasi unpolitisch ist in dem Sinne und dann diesen Sinneswandel hat und sich dann einsetzt und so weiter für die Vertriebenen. Das finde ich irgendwie ganz interessant, dass diese beiden Filme sich hier so spiegeln. Der Film ist, wie gesagt, ein Musical. Selena Gomez spielt da noch mit. Und der Film, ja, hat einen riesigen Shitstorm jetzt in Social Media aufgrund von ganz unterschiedlichen Sachen bekommen. Und der war
Nicht
der
nur einen,
absolute
echt.
Favorit. Genau, also mehrere Shitstürme eigentlich. Er war der absolute
Von
Oscar-Favorit.
allen
Es war so
Seiten.
klar, dass er irgendwie Best Picture auf jeden Fall kriegt, so ungefähr. Andere Sachen schon gewonnen. Ich habe 14 Mal nominiert oder so ist er, ne? Also
Ja,
das, und
13
aber auch so
Mal,
ein
ja.
bisschen habe ich das Gefühl, genau, so irgendwie so unter den Augen meiner Bubble, also alle Leute, die ich so gesehen kannte, die ihn so geguckt hatten auf dem Festival, wo er lief. Ich glaube, in Cannes war das, ist er dann auch prämiert worden. Fanden den halt nicht so dolle irgendwie, und dann ist er irgendwie doch so riesig geworden, und dann haben ihn halt unterschiedliche Leute gesehen, die Trans-Community hat ihn gesehen, MexikanerInnen haben den Film gesehen und ihn wirklich zerpflückt, also dass gesagt wurde, so wie hier eine Transition und so gezeigt wird, dass das geht eigentlich gar nicht, dass man das so macht. Zum Beispiel gibt es diese Szene ja, die ich, das muss ich sagen, so noch in dem Film irgendwie ganz niedlich fand, als diese Aktivistin dann mit ihren Kindern, die nicht wissen, dass sie ursprünglich der Vater war, im Bett liegt und die erkennen sie dann am Geruch und es fängt dann so ein Lied an, dachte ich so, okay, ja, da ist jetzt so, man kann nicht das jetzt sagen, dass man diese Transition hatte aufgrund der Geschlechterbilder in der Gesellschaft und sowas und hier singt jetzt noch ein Kind mit, okay, ist so ein bisschen herzerweichend. Wir haben die Leute auch gesagt, das wäre eigentlich Quatsch, also wenn man diese Hormontherapie durchgeht, dann würde man nicht mehr so riechen und so weiter, also richtig das so auseinandergepflückt und so quasi, how dare you, Jacques Audiard, das hat überhaupt gar nicht, also du hättest mal eine Transperson fragen können vielleicht, bevor du diesen Film hast. Und dann haben aber wieder auch MexikanerInnen gesagt, dass das total eine schlechte Darstellung, glaube ich, des Landes ist. Dann, dass Selena Gomez nicht richtig Spanisch spricht und so. Also ein Tohuwabohu, bei dem Film wird ja auch so gesagt, er ist so verrückt und es passiert so viel. Und dann denke ich immer so, der ist ja eigentlich gar nicht so verrückt. Also wenn wir uns jetzt die grundsätzliche Handlung so anschauen, was passiert, dann ja, wäre das ein Film, den man auf jeden Fall machen kann. Ich glaube, was ich am erschreckendsten fand, war so, dass man so die nicht so richtig mitkriegt, wer handelt, warum, wie. Also Zoe Saldanas Figur, warum macht die das? Dieser Gangsterboss, wie ist der eigentlich drauf in dieser Identität damals noch? Warum dieser große Sinneswandel? Also, dass man guckt das so und es war für mich tatsächlich auch, also ich dachte, ich schaue das mal und gucke, ob ich noch was dran finden kann, weil der Film ja so niedergemacht wurde jetzt, dass ich schon also dachte, okay, kann das wirklich so schlimm sein? Aber ich finde schon, es ist echt so ein bisschen so ein Trainwreck, dieser Film. Und man schaut den und man fragt sich, warum ist das Oscar nominiert? Also es ist so ein Film, habe ich das Gefühl, der sich normalerweise so, der auf so einem Filmfestival so ein bisschen unter ferner liefen. Alle schauen ihn an, fragen sich, was war das denn? Und dann ist der weg. Aber nein, Emilia Perez ist riesengroß und immer noch da und wird jetzt viel besprochen. Und jetzt interessiere ich mich natürlich dafür, wie ihr durch diese ganzen Fettnäpfchen wartet oder auch nicht. Christoph, wie fandst du Emilia Perez?
Also, ich find's erstmal beeindruckend, dass dieser Film überhaupt existiert. Also wir haben eine Zeit voller politischer Unruhen, in denen die Leute sich auf nichts mehr einigen können. Und jetzt kommt dieser Film, den alle hassen. Transpersonen hassen den genauso wie Transphobe, Musical-Fans und Musical-Liebhaber hassen den gleichermaßen. Die Arthouse-Leute und die Mainstream-Leute hassen ihn aus verschiedenen Gründen. Die Mexikaner und die Old White Men, alle hassen diesen Film. Alter Schwede. Also, was ich für Vergleiche online gelesen habe, wo der quasi im Filmuniversum rangiert und wo er eigentlich hingehört und was man mit Jacques Audiard machen soll. Uiuiuiui. Ich verstehe alles davon. Ich verstehe auch, dass da eine komplett horrende Produktionsgeschichte hatte und dass da sich durch die Pandemie über Jahre verzögert hat, dass sie eigentlich nach Mexiko wollten und dann ging es nicht. Und ja, das spürt man irgendwie in jeder Szene, dass es halt ein komischer Flickenteppich von einem Film ist, wo ich manchmal nur vermuten konnte, was die Leute wollten und was da die Intention der Geschichte eigentlich mal ursprünglich vor 3 Entwürfen war, vor 4 Nachdrehs war oder ähnliches. Ich finde es total bedauerlich, weil ja mit Carla Sofia Gascón die erste Out-Trans-Person als Actress nominiert ist. Mhm. Und das hätte halt ein
die richtig auch ihren krassen, eigenen Rassismus-Shitstorm gerade hat.
Ihren eigenen Rassismus.
Diesen Shitstorm haben wir noch vergessen.
Ja, und das hätte halt so ein richtig erhebender Moment für die Community sein können. Also Trans-Actors and Actresses sind in Hollywood angekommen. Die Tür offen, aber irgendwie ist hier viel vergeigt. Ich sag die Dinge, die mir gefallen haben, auf jeden Fall. Also, Nummer 1, ich werde bei Wicked gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, aber ich bin kein Fan von klassischen Musicals, insbesondere nicht von Broadway-Musicals, und deswegen haben mir einige der Musical-Nummern ganz gut gefallen. Ich fand das teilweise sehr witzig, wie die inszeniert waren, wie da quasi Requisiten rein und raus geschifft wurden, wie Alltagssituation plötzlich eine Tanznummer entstand und in einer Art und Weise, die ich für Filmmusicals sehr unüblich fand. Und auch da können wir sagen, ja, ist unüblich, weil es schlechter ist als die Norm, aber zumindest hat mir da hier und da eine Musical-Nummer was gegeben. Ich fand auch, also das ist vielleicht diese Sache, ist verrückt, ist außergewöhnlich. Irgendwo ganz tief in der DNA des Films versteckt sich was, glaube ich, lohnenswert ist. Also hier wollte jemand eine Gangster-Story mit einer Transition-Story kombinieren und noch ein Musical draus machen. Und das fühlt sich irgendwie so ein bisschen so an, als ob das ein wilder Ritt sein könnte, der irgendwie ganz vielen Leuten Spaß macht und trotzdem irgendwie krasse Momente hat. Also irgendwo eine Kombination von Dingen, die eigentlich nicht so zusammenpassen. Und ich glaube, wenn du da das richtige Gefühl gehabt hättest, hätte da wirklich was Spannendes rauskommen.
Auf Letterboxd hat jemand geschrieben, see, if you're going to do something like this, it needs to be fun, not whatever this is. Und das dachte ich auch so ein bisschen. Ganz weil es ist nämlich sehr also langsam erzählt und so ein bisschen so, ne, dass man wirklich denkt, ja, okay, was passiert denn jetzt noch?
Und das ist, glaube ich, das, wo halt die Kritikerinnen so ein bisschen hingeguckt haben. Ah ja, das sind die Einzelteile, sind so ungewöhnlich in der Kombination, dass wir den halt einige Ehren zuteil werden lassen. Und ich hatte auch gedacht, ich glaube, ganz viel von der Wut kommt daher, dass der Film irgendwie so würde sich sehr, sehr, sehr ernst nehmen und als ob er all diese Menschen versucht zu repräsentieren. Aber in seinem Herzen ist es eigentlich so ein bisschen so ein verkapptes Trash-Movie auch. Also diese Penis to Vagina, Vagina to Penis-Sequence, die hat meiner Meinung nach irgendwie Ironie, aber es ist so undeutlich gekennzeichnet, dass du wieder denken willst, ja, machen die sich jetzt über mich lustig? Also wo haben wir hier gerade Spaß? Und ich glaube, der Film hätte richtig gut und richtig unterhaltsam werden können, wenn er das umarmt hätte und so in Richtung Ed Wood gegangen wäre. Also nimm nicht Mexiko, sondern nimm ein anderes Land, mach halt die red mit deiner Hauptdarstellerin darüber, was es heißt, eine Transperson zu sein und was die Transition mit sich bringt. Mach es irgendwie zu einem Fun Ride, weil es ist eigentlich zu trashig, um so ernst zu sein, wie es ist. Also ich kann alles verstehen. Ich hatte keine schlechte Zeit. Es ist nicht der schlimmste Film, den ich die letzte Dekade gesehen habe. Aber ich kann wirklich jede betroffene Person verstehen, die sich über diesen Film aufregt.
Clara, wie fandst du es?
Ja, genau so wie alle wahrscheinlich. Das Problem dieses Mixes im Kern ist für mich, entweder ich erzähle eine Geschichte über diese Transition und verstehe wirklich, und das kann ja eine individuelle Geschichte sein, mit der nicht jeder resonieren muss, okay, aber dann gehe ich in dieses Thema rein. Oder ich erzähle eine Geschichte, wie jemand untertaucht. Wenn ich aber die Transition eigentlich als Werkzeug für diesen Kriminellen nehme, um untertauchen oder um eine neue Person zu werden, dann reiße ich doch wirklich mit dem Arsch ein, was ich bei der Transition eigentlich mit der Thematik aufbauen wollte und gebe dem einen Zweck. Aber der Zweck ist doch in sich, dass ich eine Frau sein möchte und nichts anderes ist notwendig. Das ist genug, um diese Geschichte zu erzählen. So, das ist das eine. Das andere, zu allem, was sie dazu gesagt hat, der Regisseur, ja, der sich hinstellt und sagt, er hätte genug über Mexiko nachgelesen, um diesen Film zu machen, das würde ihm reichen. Der hat dann, also sorry, aber dann hat er keine Hausaufgaben gemacht. Anscheinend muss man keine Hausaufgaben machen, um 13 Nominierungen zu bekommen, aber um einen guten Film zu machen halt schon. Und das andere ist, sich auch von der Hauptdarstellerin zu distanzieren, ob gerechtfertigt oder nicht, für Dinge, die sie seit ungefähr 2000, also die bis ins Jahr 2016 zurückreichen, dann hat er doch da auch überhaupt kein Research, gar nichts gemacht. Finde ich, ist einfach eine Haltung. Also dann steh wenigstens jetzt zu dem Film, wie es ist. Und dann ist es halt das geworden, was es ist. Aber da muss man es jetzt halt irgendwie aushalten und beim nächsten Film sich mit Thematiken befassen, mit denen man sich entweder auskennt oder eben Leute fragend.
Ich glaube, an sich ist das einfach auch in Ordnung, ne, dass man sowas sagt wie, ja, man erzählt jetzt von einer Transition und dann ist es einfach so, zack, dann ist das einfach so, wenn das ein Musical ist, ne, wenn das schnell gehen soll, dann muss das natürlich nicht alles komplett wahrheitsgetreu sein, um etwas, sagen wir mal, symbolisch auch zu erzählen, etwas zu vermischen oder sowas. Das ginge, glaube ich. Hätte jetzt auch die Trans-Community, glaube ich, kein Problem mit, wenn das tatsächlich so dann so karikaturesk auch wäre. Aber wenn dann halt dann irgendwie, nachdem das passiert ist, noch eine Stunde später ein Song gesungen wird, wo irgendwie so, ich bin zwischen Mann und Frau und dem und dem. Und man denkt sich nur, das bist du doch jetzt gerade nicht. Also das ist doch jetzt gerade eigentlich schon vorbei. Das ist doch jetzt nicht. Also da merkt man so ein bisschen, ja, das ist dann irgendwie so ein bisschen hängen geblieben, das zu machen. Ich will noch mal kurz sagen, dass ich Jacques Audiard, der jetzt natürlich viel Kritik auch abkriegt, ganz nicht so schlecht finde. Also diesen Film Les Olympiades und Paris 13th District, der hieß, glaube ich, auf Deutsch, wo in Paris die Sonne aufgeht oder so, den fand ich ganz gut. Prophet habe ich noch nicht gesehen, aber auch Gutes von gehört. Also der wird ja jetzt so als absoluter Horrorregisseur so abgetan und so. Das ja ist vielleicht dann, also genau, muss ich dann jetzt, muss man dann jetzt mal schauen, wie das so weitergeht und so auch mit diesem Film. Aber ja, der ist tatsächlich nicht so gut.
Nee, genau. Also ich wollte zu Odea sagen, es ist ein bisschen ulkig, dass er hier so weit aus seiner Komfortzone raus ist. Weil wenn ich an seine Filme denke, denke ich wirklich an kleine, dramatische Sachen und an präzise gezeichnete Figuren, die halt auch eher so ein bisschen Slice of Life erleben. Und deswegen finde ich es halt umso erstaunlicher, dass er sich hier dran gemerkt hat. Und vielleicht ist es einfach nicht seine Schuhgröße, sondern er muss zu den Dingen zurück, die er besser beherrscht.
An sich aber auch wieder so, dass man sagen könnte, dass irgendwie so eine Art Film hier nominiert ist, ne, ist irgendwie eigentlich auch gar nicht so schlecht. Dieser spezifische Film vielleicht schon, aber dass wir sagen, ein nicht englischsprachiges Musical, das mit Genre-Fiction sich noch verbindet und so weiter und so fort. Ne? Also, naja. Clara, du hast ja gemeint, Christoph, du hast gemeint, das ist mir fast nicht der schlechteste Film, den du in der letzten Zeit, in den letzten Jahren gesehen hast. Ich dachte schon, es könnte aber auch Wicked sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Der ist hier auch nominiert, dieser Film, der ja ursprünglich auf einem Buch basiert. Dann ist da ja dieses ganz berühmte Musical. Das ist, glaube ich, auch für englischsprachige Leute ganz wichtig, oder? Also ich habe damals auch, glaube ich, als ich in New York war, ganz viel Werbung dazu gesehen. In London, glaube ich, auch schon mal so. Also das ist eine Riesensache. Ich wusste auch immer schon, dass es das gibt, hatte das aber nie gesehen. Dann jetzt diesen Film, der ja nur der erste Teil von zweien ist. Ich glaube, das Musical dauert nur 2 Stunden, wenn man es schaut wahrscheinlich. Ist es dann wahrscheinlich nicht 6 Stunden lang, so wie diese beiden Filme dann wahrscheinlich zusammen. Und ich habe mich jetzt auch noch mal gefragt, und das ist wirklich eine Frage, da müssen wir in diesem Jahr noch mal ran bei Cuts, weil ich kenne mich mit Musicals noch nicht so gut aus, merke ich. Jetzt, wo diese, witzigerweise ja, diese ganzen Musicals kommen, ne? Also Oppenheimer macht jetzt dieses Musical The End, dann hatten wir Emilia Perez, wir haben Wicked, wir haben Joker 2. Also ist Musicals, was das Zeug hält. Niemand hatte das je erwartet. Das heißt, wir müssen in diesem Jahr nochmal bei Cuts ein Musical-Special machen mit den klassischen Musicals und nochmal eine Folge, wo wir dem nochmal so ein bisschen auf den Grund gehen. Mein Problem bei Musical-Filmen, und ich mochte zum Beispiel West Side Story total gerne, ich mochte auch, es gab andere Musical-Filme, die ich auch mochte. Mein Problem ist so ein bisschen, und natürlich Disney-Filme sind ja auch Musicals auf so eine Art, ist, dass der Musical-Film verharrt ja oft, also es passiert etwas im Plot und dann kommt der Song. Und der Song soll uns dann nochmal so die Hintergründe erklären. Und das nimmt manchmal, obwohl es ja Drive reinbringen sollte, aufgrund der musikalischen Performance und des Tanzes, für mich Drive raus. Also etwas, was irgendwie schon so ein bisschen klar ist, wird dann noch mal besungen. So war es zum Beispiel in Emilia Perez auch ganz doll. Und das hat Wicked für mich tatsächlich auch gekillt. Der ist ja unheimlich erfolgreich, der Film. Es ist ein Musical-Film auf diesem Production-Value, den wir jetzt in Hollywood bekommen. Ich fand das grauenhaft. Also ich fand den Look grauenhaft. Ich fand die Songs bis auf diesen einen, wie heißt der noch mal, wo sie da
Defying Gravity.
Nee, fand ich auch grauenhafter Song. Nee, okay. Da, wo sie das reingeht, ist, das ist mein einer, wo sie in den, wo sie in ihr Zimmer geht und dann singen die so und dann ist auch ganz toll, finde ich, mit der Form gearbeitet. Dann sieht man so ihre Seite des Zimmers, die andere Seite, dann sieht man, wie sie in der Schule sind. Dann gibt es wirklich eine große Choreografie auch so, da konnte ich mich so dran erfreuen. Aber sonst, diese ganze Geschichte, wo auch der einzige Charakter, Elphaba, die ich als einzige hier auch noch irgendwie so sympathisch fand, dann noch diesen Turn kriegt, dass sie doch auch popular irgendwie sein will. Also ich muss leider, ich fand's wirklich ganz schlimm, diesen Film. Und dann habe ich mir jetzt noch mal das Szene aus dem Musical angeguckt und gesehen, das ist ja doch so kammerspielmäßig ganz klein eigentlich gemacht, was ich so gesehen habe mit diesen beiden Hexen. Weil ich dachte, im Musical fände ich es bestimmt besser, wenn ich es da sehen würde, als hier so aufgefahren in diesem, ich finde den wirklich Horror, diesen Look, also diesen Hochglanz Candy Crush Look und so. Man kann bestimmt auch das Gegenargument machen, aber ich sag mal so persönlich, ich fand den ganz schlimm, diesen Film, und interessiere mich jetzt natürlich, wie habt ihr das gesehen, Clara, wie findest du Wicked?
Ja, genau so. Der Look ist mir zu künstlich und nicht künstlich irgendwie in einem Statement sind oder artifiziell, sondern einfach so auch zu kalt. Und ich kann mit den Gesangseinlagen nicht connecten. Ich bin jetzt aber auch nicht die Zielgruppe für Musicalfilme. Ich mag es normalerweise persönlich prinzipiell nicht. Nur bei Joker 2 ist irgendwas passiert, dass ich der einzige Mensch bin, der den gut fand. Aber hier muss ich sagen, bin ich einfach von Anfang an nicht in die Geschichte reingekommen, nicht in den Vibe. Und dann ändert sich das auch nicht mehr. Verstehe aber, wenn man ja Spaß daran hat und offen da reingeht und sagt, auch man, die Geschichte ist für einen was, dass das total gut funktionieren kann. Und ja auch, also wer bin ich jetzt hier, um das gerade irgendwie nochmal zu bestätigen, weil es ist ja eh klar, es ist ja mega erfolgreich geworden. Und das verstehe ich auch. Aber ich brauche da jetzt keine Award für diesen Film, aber okay, wir werden sehen.
Ich bin so ein bisschen erstaunt. Also ich dachte, Wicked wäre so ein Film, wo vielleicht unsere Geister auseinandergehen, wo ich irgendwie mit einer unüblichen Härte reinkomme und ihr mir dann erzählt, na nee, es ist eigentlich eine total geile Kiste. Und jetzt bin ich vielleicht die Person, die ihn verteidigen muss und ich hasse. Okay, gut. Fangen wir von vorne. Also Nummer 1, ich habe eben schon gesagt, ich bin kein Musical-Fan, insbesondere auch kein Broadway-Musical-Fan. Und das Ganze wirkt halt wie abgefilmt. Das Broadway-Musical, deswegen habe ich den auch im Kino nicht gesehen und habe mir jetzt irgendwie für viel Geld digital kaufen müssen, was mich erstmal schon mal geärgert hat. Aber ich muss anerkennen, also Defying Gravity ist, finde ich, ein Banger. Dass der dich im Broadway in die Pause bringt, ist halt kein Zufall. Mhm. Fand ich auch im Film zu lang ausgespielt. Aber das ist so ein Song, ich wusste, dass es den gibt. Ich wusste, dass er existiert. Und ich habe gedacht, wenn er mir einen halbwegs vernünftigen Film präsentiert, der dann irgendwie mit Defying Gravity endet und alle Leute singen mit und Fistbump to the Heavens, dann bin ich erstmal appeased. Aber klar, ich mag die Musik nicht so gern, ich mag die Songs nicht so gern, die Songs bringen die Story nicht voran, deine Suspension of Disbelief wird immer dünner, alles fällt auseinander. Ich habe so ein bisschen häufiger auf die Uhr geguckt als bei The Brutalist, um ehrlich zu sein, weil es halt einfach nicht voranging in meinem Sehgefühl. Wenn ich alles aufzählen würde, was mich an dem Film gestört hat, würde man denken, ich hasse den Film, aber das tue ich halt gar nicht. Ich habe nur das Gefühl, er passt nicht zusammen, außer dass ich Cynthia Erivo super fand. Die, finde ich, hat irgendwie eine gute Rolle gespielt. Aber irgendwie waren bei mir so viele Scheren im Kopf, dass ich gedacht habe, okay, einerseits wird mir hier ein klassisches Highschool-Musical über ein Popular Girl und eine Außenseiterin präsentiert. Aber irgendwie reden wir auch über Rassismus und Genozid, okay. Es war ganz oft so, als hätten zwei Leute den geschrieben. Mhm. Genau, als ob irgendwie so ein Upbeat-Popmusikerin und so ein 90s-Edgelord zusammen das Drehbuch geschrieben hätten. Wohl, ja, und stell dir mal vor, die Witch ist missverstanden und singt ein Lied und dann sagt die andere Person, ja, und stell dir mal vor, die ist halt so, vielleicht, weil ihre Mutter fremdgegangen ist oder sogar vergewaltigt wurde, wäre das nicht krass? Ja, genau. Und der Zauberer ist ein Heuchler. Ja, und der ist halt so ein Diktator und macht Genozid die ganze Zeit. Ich denke so, okay, passt mir das jetzt zusammen? Es ist total komisch. Und die größte Schere war halt, dass ich dachte, eigentlich kannst du den Film gar nicht wirklich gucken, wenn du keine Beziehung zum Original Wizard of Oz hast. Ja. Aber alle Figuren und die Storyline ist so krass geändert, dass das eigentlich zu deinem Nachteil ist. Also, dass alle Figuren auf links gedreht sind und dir quasi dein Jugendfilm kaputt gemacht wird in gewisser Weise. Und andererseits wird mir aber, wie bei den schlimmsten Prequels, halt erzählt, was alles woher kommt.
Woher The Grimmering, kommt der Besen, dieses Hexe? Buch. Also, genau. Da war ich so rausgecheckt, als ich das jetzt dieses Buch da noch besungen haben und so.
Woher hat die Hexe ihren Besen? Woher hat die Hexe ihren Hut? Woher hat die Hexe ihre Affen? Warum ist der ängstliche Löwe ängstlich? Und so weiter und so fort. Also so Verweise auf irgendwas, was halt für einen Originalzauber von Oz wichtig waren, aber hier irgendwie nicht. Und die eine Sache, wo ich halt irgendwann dachte, okay, es ist nicht mein Film, wie kann ich den verstehen, war, als ich ein paar Tage später den wirklich sehr schlechten Captain America 4 geguckt habe und dachte, ah, I get it. Wicked ist ein Marvel-Film für Leute, die keine Superhelden mögen. Dieser poppige, bunte CGI-Look kenne ich aus Marvel-Filmen. anstatt Actionsequenzen, die aus dem Nix kommen, sind ja Songs, die aus dem Nix kommen. Wir haben sogar eine Origin-Story mit Callbacks, mit Foreshadowing. Wir haben eine Figur, die nach und nach ihr Superhero, Supervillain-Kostüm aufwandt. Und wir haben sogar politisch relevanten Subtext, der aber auf keinen Fall mit der guten Stimmung clashen darf. Also der muss da sein und wir sprechen die Themen an, aber wir wollen trotzdem, dass die Leute irgendwie so eine richtig, richtig gute Zeit haben. Und das war das, was mich da so ein bisschen versöhnt hat. Ich dachte, okay, hier wird gerade für eine Crowd gecatert, zu der ich 0% gehöre. Und die Leute, die da reingehen, sind halt, die kriegen das raus, was ich irgendwie aus Marvel-Filmen oder aus X-Men-Filmen rausbekomme, die ich ein bisschen besser finde. Und deswegen, ich glaube, der hat einfach so in der Kinowelt und der Popkultur eine Nische gefunden, die sich auch lohnt zu füllen. Aber ja, für uns drei war es eben echt wirklich überhaupt nichts. Und ich würde mal gerne mit jemandem reden, der oder die den so richtig gut findet. Habt ihr jemanden also, mal getroffen?
Ja. Ich treffe da sehr viele Leute tagtäglich.
Oh. Erzähl
die
mal.
Die ganz begeistert sind und auch beim Abendessen Songs davon singen plötzlich und dann andere Leute auch noch einstimmen. Ja. Also es.
Aber ist es dann wirklich es gibt nur, die Fans, die sind wir da. Finden die Songs geil? Also ist das einfach so, wir finden jeden Song geil und feiern das ab und der Rest ist halt so, also der Film ist quasi ein Vehikel für den Soundtrack oder gibt es da noch irgendwas anderes, was du
Der hat ja auch
bekommst?
Choreografie und so, die ist ja auch zum Teil wirklich ganz gut.
Ja, das stimmt.
Ja. Ja, und ich glaube, es ist der Bezug zur Originalstory, wenn man da schon in irgendeiner Weise mit connecten kann, funktioniert es besser.
Mein Problem ist halt so ein bisschen, also ich so ja, viele Musicals haben ja so den Song, wo so dann am Anfang gesungen wird, ich will da gerne hin, ich möchte das auch gerne sein oder sowas. Ja. Ne? Das ist ja zum Beispiel beim König der Löwen, ich will jetzt gleich König sein. Beim König der Löwen denke ich mir aber, okay, das hat Hans Zimmer gemacht, der hat da so afrikanische Beats mit eingemischt. Ich finde den Song irgendwie flippig, ich finde die Szene, wie Simba da diese Giraffen hoch und runter rennt, irgendwie cool. Das ist für mich so, wo ich denke, also ich versuche das für mich, jemanden, der sich noch nicht so auskennt mit Musicals, versuche ich zu verstehen, wann funktioniert das für mich, wann funktioniert das für mich nicht. Hamilton zum Beispiel wurde ja total gescholten auch mittlerweile, das ist super uncool. Lin-Manuel Miranda hasst man jetzt, ich verstehe das alles. Ich finde aber die Songs und diesen Inhalt so, also da frage ich mich so, okay, über wen reden jetzt? Da geht es jetzt um Benjamin Franklin, da geht es um das. Jetzt kommt das Theme von dem Song aus drei, kommt jetzt wieder zurück, jetzt wird das wieder eingewoben. Ah, diese Figur
Hamilton
und so.
Fand ich ja richtig gut tatsächlich.
Dann bin ich auch so also dabei, so ungefähr. Abgeholt, ne? Ja. Und deswegen, ich verstehe noch nicht ganz, für mich ist sowohl bei Emilia Perez als auch bei Wicked so, dass die Leute halt so stehen und sagen, und so Banalitäten sich halt vorsingen und so, ich bin ein Zauberer, ich wohne in dieser Stadt, aber eigentlich trickse ich alle nur aus. Irgendwie so sind da die Songs für mich, als hätte ich das spontan selber geschrieben, ohne jetzt den Leuten da zu nahe treten zu wollen. Und das habe ich noch nicht ganz durchdrungen, weil bei West Side Story zum Beispiel gucke ich auch und denke mir, wow, was sind das für Songs? Und Wicked gucke ich und denke mir, wow, warum muss ich das ertragen? Clara, du musst in 10 Minuten, glaube ich, weg. Und das ist wirklich ein Hard Cut oder wir haben keine längere Zeit. Jetzt haben wir so ein bisschen das hier überreizt. Willst du noch mal vielleicht schnell was sagen?
Schnell
vor allem genau, also Nickel Boys haben wir noch, I'm Still Here und Like a Complete Unknown, den Christoph und ich auch beide nicht gesehen haben.
Genau, ich habe alle Challenge. Drei letzten
Ach, du hast
Filme
alle
nicht
drei
gesehen.
Nicht gesehen. Oh Gott, ja, dann müssen wir jetzt Claras Meinung noch wissen.
Die sind alle jetzt erst angelaufen, leider, ja.
Genau, die Challenge ist, dass gleich mein jüngeres Ich an die Tür klopft und mir sagt, ich muss zurück hinter die Badezimmerwand. Deswegen ist leider ein bisschen problematisch. Okay, also von den drei Filmen, die wir noch offen haben, Complete Unknown, für mich sehr guter Film aus zwei Gründen, weil er sich sehr mit der eigentlichen Musik und dem Schocker, den eine E-Gitarre eben auf Folkmusik haben kann, zu der Zeit von Bob Dylans Anfängen super umsetzt und mir das Gefühl vermittelt. Und noch dazu auch die Randfiguren so vollumfänglich ausstattet mit so viel Tiefe. Nehmen wir mal die zwei Frauenfiguren wieder raus. Ich bin gerade selber über das gestolpert, was ich gesagt habe. Aber zum Beispiel auch Johnny Cash, über den James Mangold ja schon mit Joaquin Phoenix einen anderen Film gemacht hat mit Walk the Line, sieht man, der Regisseur liebt dieses Thema und hat da viel zu sagen und das funktioniert. Andererseits gibt's mit I'm Not There schon einen interessanteren Bob Dylan-Film. Und ich würde eigentlich vorschlagen, wenn ihr jetzt den nicht geguckt habt, jeder guckt den anderen, falls ihr den noch nicht kennt. Aber hey, es ist mit Timmy und ich mochte es.
Es gibt auch I'm Still Here nochmal mit Joaquin Phoenix. Das ist sehr verwirrend. Es gibt I'm Not There, das ist auch ein Bob Dylan-Film. Es gibt I'm Still Here, das ist auch ein Joaquin Phoenix-Film,
Genau.
der ja auch bei James
Und
Mangold war. Also ja.
Oscar nominiert halt auch I'm Still Here aus Brasilien. Also
Genau, das
die
meine ich
Verwirrung
ja.
hört nicht auf.
Das, deswegen habe ich gesagt, ja.
Genau, dann zu dem, den ihr gerade angesprochen habt, fand ich einen sehr beeindruckenden Film. Würde ich mir auch wünschen, dass der es schafft, hier zu gewinnen. Alleine wegen der Bildgewalt, aber auch wegen der Hauptdarstellerin und wie spannend das Thema aufgearbeitet ist. Ja, jetzt, sorry, dass ich hier so durchschieße, aber ich habe großes Interesse dran, auch nochmal Nickel Boys zu highlighten. Und ich habe auch schon auf dem Katz-Discord versucht, dafür Werbung zu machen und irgendwie allen möglichen Leuten in meinem Umfeld zu begeistern. Das funktioniert nicht so richtig. Der Film kam auch aus verschiedenen Gründen nicht so gut an. Warum ich ihn aber so schätze, ist erstmal das Buch, auf dem er basiert, von Colson Whitehead. Das ist eines der beeindruckendsten Bücher des Jahrhunderts, also ohne dass ich übertreibe, des Jahrhunderts. Ich finde, das ist fast eine Qualität wie im Westen nichts Neues. Damit meine ich auch den Roman, nicht die Verfilmungen.
Nimmt das auch
Und
dieses POV-Ding irgendwie so, ist das auch aus zwei
genau,
Perspektiven geschrieben?
das ist nämlich das leider richtige, sorry, meiner Sprache, aber die richtige Scheiße an dem Film, weil im Buch auf den zwei letzten Seiten ist das ein Twist. Und der Twist
Ah.
vermittelt damit nochmal fast, was es so ähnlich ist wie im Westen nichts Neues. Ich will es nicht komplett spoilern, weil Leute, lest all diese Bücher, auch wenn ihr den Film kennt. Auf den letzten zwei Seiten schlägt einem das ins Gesicht, dass man echt sofort heult und erst versteht, was die ganze Zeit passiert ist. Und der Film funktioniert, also der Film schafft es nicht, das umzusetzen. Es ist auch fast unverfilmbar und nimmt deswegen diese POV-Sicht ein, damit man ja überhaupt diese Thematik zwischen den beiden Figuren aufbauen kann. Im Buch brauche ich das nicht, weil da stelle ich es mir selber vor, da sehe ich es ja nicht. Und das ist halt irgendwie blöd gelaufen, aber wie hätte man es anders machen sollen? I don't know. Und ich finde trotzdem, traut sich der Film was, hat einen gewissen Impact ja auch und ist interessant gemacht. Deswegen würde ich da nochmal wirklich den jeden ans Herz legen wollen, der ihn jetzt vielleicht noch nicht gesehen hat.
Ah,
Das
krass,
ist
das
super,
habe ich
dass du
mal
es
als
sagst,
Idee für
ja.
einen Roman irgendwo, ich glaube, in einem Mailback gesagt, dass das eine Idee wäre. Und jetzt kommt raus, ach, Nickel Boy, es ist so. Das ist ja super spannend. Das klingt, also mir
Wahrscheinlich
ist
hat
gerade wirklich
Colson.
so das Herz
Ja.
in die Hose gerutscht, wo ich so
Ja.
dachte, ah ja, klar, okay, cool.
Wahrscheinlich hat Colson weiter den
Ja,
Podcast
das
gehört.
wäre mein Mailback geklaut. Clara, willst du noch irgendwas sagen hier? Du musst jetzt genau in 5 Minuten los. Irgendein
Ja,
Film,
also
Shoutouten, irgendwas, ja.
eher würde ich dafür plädieren, kommt in der Oscar-Nacht alle auf den Discord. Wir schauen es in kleiner Runde zusammen. Ich habe Lust und wir werden sehen, welche Favorit von uns es schafft oder nicht. Fingers crossed für Konklave und bis bald.
Nein.
Tschüss,
Mach's
Clara.
Tschüss,
Ja.
danke euch.
Ciao. Wenn Emilia Perez gewinnt, brennt das Internet. Dann ist zappenduster. Ja. Na, finde ich spannend, dass sie nochmal Nickel Boys rausgehoben hat, weil das ist, also ich muss auch dazu sagen, die drei Filme, die ich nicht gesehen habe, habe ich deswegen nicht gesehen, weil deine Einladung zur Folge kam, nachdem die Pressevorführungen durch waren, aber die noch nicht hier bei uns im Kino laufen. Also Complete Unknown ist quasi gestern angelaufen. I'm Still Here ist Mitte März. Und Nickel Boys sehe ich überhaupt nicht kommen. Also ich habe das Gefühl,
Ich
der wird
glaube,
irgendwann
Amazon droppt der
klammheimlich.
jetzt die
Ja,
Tage, ja.
genau. Das ist so ein Amazon-Ding. Also die hatten in den letzten Jahren mit American Fiction haben sie das so gemacht, aber auch mit sowas wie Bottoms oder My Old Ass, dass die so ganz ohne Ankündigung mehr oder weniger klangheimlich Filme, die in den USA sehr erfolgreich sind und irgendwie gutes Kritikerecho bekommen, plötzlich in ihr Sortiment haben. Ja, von daher also. Nickel Boys war da einer, auf den ich so überhaupt keinen Puls hatte. Also ich hätte mir den auf jeden Fall angesehen aus Interesse, aber ich habe weder ganz viel Positives noch ganz viel Negatives gehört und fand es spannend, dass Clara den so sehr mag und für den Trommel. Du hattest ihn ja auch gesehen, nicht wahr? Du hast bis auf Complete Unknown die beiden auch gesehen, nicht wahr?
Genau, also der Witz bei Complete Unknown oder Like a Complete Unknown, ja, wie in Deutsch heißt.
Damit man noch weiß, worum es geht.
Das ist ein eigenes Thema nochmal. Warum haben die so, die haben so gedacht, okay, bei Complete Unknown klingelt nichts bei den Deutschen, aber bei Like a Complete Unknown denken sie, das ist ja wie aus dem Song von Bob Dylan. Na klar. Der Witz war, also es ist wirklich der ganz große Witz ist, dass ich mittlerweile wirklich denke, und ich hatte da mit Lukas auch schon mal in irgendeinem Mailback drüber gesprochen. Und es ist ganz ironisch, dass wir so manchmal denken, okay, manche Sachen gucken wir auch einfach nicht. Also da weigere ich mich wirklich, das zu schauen, auch wenn das Oscar nominiert ist oder so. Ich möchte das nicht sehen, wie Timothée Chalamet Bob Dylan spielt. Ich bin nicht mal der große Dylan-Fan, aber für mich scheint das ja, ist ja von James Mangold auch, so Richtung Walk the Line. Den mochte ich sogar als Teenie damals. Aber ich finde, diese Art von Film ist so ein bisschen durch. Wir hatten Bohemian Rhapsody und so und ich hatte Bilder daraus gesehen. Und ja, Timothée singt es wohl dann so wie Dylan, aber es wirkte für mich wie schon ein Film, mit dem ich mich jetzt nicht quälen muss. Der Witz ist nur, der einzige andere Film, bei dem das wirklich auch mal so war, dass ich wirklich gesagt habe, so für die Oscars, so den gucke ich nicht, weil das ist doch ein Quatschfilm, den es gar nicht richtig gibt, war Ford v. Ferrari. Und der ist ja auch von James Mangold, habe ich denn jetzt wieder gesehen. Das heißt, James Mangold, obwohl dieser Film bei Zeitreise-Romcoms haben wir über den gesprochen, wo Hugh Jackman aus der Vergangenheit kommt, Kate und Leopold oder sowas. Ja, genau. Den fand ich ganz witzig. Aber ich merke so bei James Mangold, ey, der hat wirklich das Rezept dafür, dass ich sage, nee, komm. Und deswegen schön, dass Clara nochmal eine Lanze dafür gebrochen hat und schön, dass Timothée Chalamet jetzt als Bob Dylan nochmal durch die Gegend geht und Bob Dylan sich ja auch auf Twitter geäußert hat und gesagt hat, hier, guck, den Film ist ganz cool. Ja. Aber ja, also den habe ich nicht gesehen, genau.
Ja, Complete Unknown ist auch, also ich bin auf das Genre des Musiker oder Musikerinnen-Biopics halt auch so ein bisschen allergisch, weil ich halt die Tropes so müde finde. Ich habe das Gefühl, spätestens seit Walks the Line ist halt fast jedes zweite Music-Biopic so, ah ja, da ist diese Person und die ist eigentlich ein totales Genie, aber die Gesellschaft versteht das noch nicht, weil es zu progressiv und zu out of the box ist. Und wenn man die Person nur machen lassen würde, wäre die Welt so viel cooler und der Erfolg wird ihm oder seltener auch ihr am Ende recht geben. Aber bis dahin zerbricht er an Drogen und zerbricht an Frauen und zerbricht am Fame. Und meine Güte, Walk the Line ist 20 Jahre alt und wir haben schon irgendwie zwei Parodien darauf mit den Weird Al Jankovic Pick und mit Walk Hard, die halt diese Formel so akribisch auseinandernehmen und die machen das trotzdem so. Und wahrscheinlich werde ich Like a Complete Unknown irgendwann mal gucken, weil ich tatsächlich Bob Dylan und seine Musik gut finde, aber ich habe so das Gefühl, seit 2005 gucken wir eigentlich nur noch Walk the Line, weil Walk the Line halt so erfolgreich war, so gut funktioniert hat und halt auch so einfach effizient zu kopieren, das habe ich das Gefühl. Aber ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren.
Genau,
also wenn die Leute sagen, ist es ganz anders, dann
wir haben den nicht gesehen. Ich muss aber auch sagen, ich habe mit Bob Dylan immer so ein bisschen gefremdelt, obwohl ich mich für Singer-Songwriter-Musik eigentlich sehr interessiere. Und ich möchte jetzt irgendwie nicht, dass so diese Timothée Chalamet-Version jetzt die ist, die ich dann so, an die ich mich so erinnere. Wenn ich mir so denke, wie war wohl das Leben von Johnny Cash, sehe ich auch mal Joaquin Phoenix von mir. Das muss ich nicht. Das ist jetzt eine Überschreibungsfurcht. Das muss ich in meinem Kopf jetzt nicht alles überschreiben. Nickel Boys hingegen von Ram L. Ross. Ich war sehr, sehr gespannt auf diesen Film, weil das mal wirklich ein formal interessanter Film ist. Denn der ist ja aus POV gefilmt. Erst von nur einem Jungen. Also das ist ganz, also wirklich, das ist so ein Technikwunder eigentlich der Film, aber nicht auf die Art, wie das normalerweise ist, dass man sagt, okay, das ist technisch toll gemacht, weil es super tolle Effekte oder sowas sind, sondern man fragt sich wirklich die ganze Zeit, wie haben sie es gemacht? So ein bisschen wie, weiß ich nicht, früher bei Kubrick, wenn da auf der Innenseite von dieser Raumstation gerannt wird, wahrscheinlich auch viel einfach CGI, also die Kamera aus den Augen, wenn er jetzt mit jemandem redet, dann wahrscheinlich irgendwie wegretuschiert, aber auch mit den Spiegelbildern und so, das ist schon irgendwie ganz interessant gemacht, genau, und es geht eben um eigentlich zwei junge Schwarze in den 60ern, die in die Nickel Academy quasi eingewiesen werden in Florida, die ja eigentlich so eine, wie heißt das, Resozialisierungsmaßnahme eigentlich ist für quasi kriminelle Jugendliche, aber eigentlich merkt man, dass deren Arbeit da nur ausgebeutet werden soll, dass sie da gequält werden, dass sie da misshandelt werden, dass viele da auch umgebracht wurden. Und wir sehen den Film eben, und anscheinend ist es ja dann so, dass das Buch quasi das beides nebeneinander stellt, diese Ich-Perspektiven. Wir sehen den Film halt aus der Sicht erstmal von eines dieses Jugendlichen und dann von einem anderen. Also auf einmal gibt es eine Szene im Film, wo wir dann auf einmal die Person, aus der wir die ganze Zeit geschaut haben, dann von vorne sehen. Also eine Szene spielt sich doppelt ab und wir merken, ah, okay, jetzt sind wir in dieser anderen Figur und der eine ist vielleicht eher so ein bisschen der Freigeist und der andere ist so ein bisschen der Draufgänger und die versuchen da eben rauszukommen. Und ich habe erst so ein bisschen gefremdelt mit dieser Perspektive, weil der Film in einem verengten Format, also ich glaube, es ist 4:3 ist. Und dadurch wirkt das irgendwie natürlich nicht so, wie man selber die Welt sieht. Also ich will jetzt auch nicht sagen, wir sehen alle in HD, aber irgendwie hat man so das Gefühl, warum ist das Blickfeld eigentlich so verengt, wenn ich doch quasi jetzt aus der Sicht dieser Person schauen muss. Aber was der Film dann macht, das finde ich ganz interessant, dass es immer um diese Fokussierungen geht. Also wohin schaut jemand, wohin schaut man nicht, gerade in diesem rassistischen Regime, in dem man sich befindet. Wie lange schaut man eine Person an? Guckt man wieder auf den Boden? Es gibt am Anfang eine Szene, da ist er in einem Bus, schaut kurz jemand an, dann schwenkt die Kamera nach unten und ein schwarzes Mädchen guckt so unten aus dieser Bank hervor irgendwie und macht Blödsinn. Also auch immer diese Mischung zwischen normaler Alltagsrealität und dann diesem Regime, das einen unterdrückt. Das finde ich ganz spannend gemacht, auch wenn man sich vor der Polizei versteckt und man sieht wirklich nur so, wie diese die Seite vom Auto gefilmt ist. Ich fand, es hat sich so ein bisschen verloren, als immer weiter dieser Alltag in dieser Schule gezeigt wird. Es hat dann sowas natürlich sehr Miserabilistisches. Es fällt natürlich in so ein Genre rein, was wir auch bei den Oscars schon viel gesehen haben, dass wir nochmal jetzt auch Geschichte durchleiden sollen. Es hat aber eine ganz interessante Idee, dass wir auch immer so Dokumentaraufnahmen sehen und gleichzeitig dann immer diese POV sehen. Also dieses POV soll uns ja quasi einerseits so sagen, du siehst jetzt wirklich, wie es war, und gleichzeitig zeigt uns der Film auch, nee, das ist ja auch nur gemacht. Und da hätte mich jetzt auch natürlich bei dir interessiert, hat das für dich funktioniert? Findest du, das fügt dem Ganzen eine interessante Ebene hinzu? Ich fand, es hat sich so ein bisschen dann ausgelaufen irgendwann. Der Film wird sehr dann auch irgendwann emotional mit den Geigern und dann passieren noch schlimme Dinge mit den Geigen. Ja, also ich bin nicht so der größte Fan. Ich finde aber das schon interessant, wie es hier gemacht wird, gerade am Anfang. Also gerade, wenn man in dieser Gesellschaft draußen ist, wohin schaut man und wie lässt sich das analysieren? Aber ist auch so ein bisschen ein, nicht One-Trick-Pony, aber ein Film, der diese Perspektive natürlich sehr ausreizt. Ich bin mal gespannt, macht das Schule? Und eventuell kann man dabei Katz noch mal irgendwann länger drüber reden, würden mich auch andere Perspektiven, wie in diesem Film ja auch aus so Perspektiven geht, interessieren, ja.
Ja, das ist auf jeden Fall total spannend. Und wie gesagt, der steht auf meiner Liste, hatte nur halt wenig Bass gehört, im Gegensatz eben zu einem.
Ja, schade, dass man den jetzt hier so komisch,
den ich nicht gesehen habe,
so komisch droppt auf Amazon in Deutschland. Ich hätte auch so gedacht vom Gefühl, also ich bin ja niemand, der diese ganzen Prognosen durchliest und immer genau weiß, was los ist. Also mein Gefühl war so ein bisschen, Brutalist oder Nickel Boys wären eigentlich so die Filme, die passen würden, so für bester Film, weil sie irgendwie was versuchen, weil sie ein Thema aufarbeiten, aber nicht nur auf so eine recht klassische Weise, sondern doch ein bisschen anders irgendwie. Dadurch hätte ich die beide ja gesehen, aber ich glaube, Nickel Boys hat tatsächlich gar keine Chancen. Und I'm Still Here ist ein brasilianisch-französischer Film von Walter Salles, der lange keinen Film mehr gemacht hat. Also der hat diese Jack Kerouac On the Road-Verfilmung gemacht, die auch so, ich glaube, 2012 oder sowas rausgekommen ist. Also seitdem hat der keinen Film mehr gemacht. Der meldet sich jetzt zurück mit so einem Drama um eine Frau, Eunice heißt die, gespielt von Fernanda Torres, die in der Militärdiktatur in Brasilien lebt und ihr Mann, der Kongressabgeordneter ist und auch Kritiker dieses Regimes ist, der wird irgendwann entführt in den 70ern und sie ist eigentlich so ein bisschen unpolitisch. Also sie versucht eigentlich dieses Leben mit den Kindern so am Stadtrand eigentlich so einigermaßen zu managen. Und sobald das passiert und sie auch entführt wird, aber dann freigelassen wird und dieser Mann immer noch verschollen ist, fängt diese Politizität an, sich eigentlich bei ihr zu bilden. Und sie wird irgendwann Aktivistin und fängt dann auch noch mal an, Anwältin zu werden und diese Verschleppten und Verschollenen sich da richtig reinzuhängen und das rauszufinden, was passiert ist, bis dann ganz, ganz am Ende irgendwann rauskommt, auch was mit diesem Mann passiert ist. Und das ist so ein historisches Biopic, das diese Fragen stellt. Und ich finde den zu klassisch eigentlich gemacht. Also ich finde den eben, auch wenn das Thema sicherlich irgendwie interessant ist, so finde ich, ist es so ein klassischer Erzählkinofilm, wo man jetzt der guten Frau folgt, wie sie dann gegen das System kämpft. Und der hat mich nicht so überzeugt. Ich glaube vor allem, ich weiß noch, Yannick fand den auch nicht so gut, hat das auf Letterboxd geschrieben. Und dann wurde er in den Kommentaren, da wurde ihm vorgeworfen auf Portugiesisch, dass er ja Brasilien hassen würde. Also ich glaube, dieser Film hat in Brasilien eine große Lobby und die sogar bis in deutsche Letterboxd-Review-Kommentare reicht. Aber ich Ja, also das ist, ich finde es immer schwer bei solchen Filmen, wo man denkt, ja, das Thema ist irgendwie wirklich wichtig und es ist irgendwie interessant, was damals passiert ist. Aber es ist doch eben auf diesen Einzelkampf dieser Einzelkämpferin zugeschnitten und solche Filme hat man eben schon oft gesehen einfach. Und da ist jetzt sowas wie Nickel Boys oder Brutalist für mich quasi ähnlich, aber ein bisschen interessanter gemacht.
Ja, verstehe es. Scheint tatsächlich ja so ein bisschen der Anti-Emilia Perez zu sein, also der Film. In den Lande, der spielt, so beliebt ist, dass die Leute auf die Barrikaden gehen, wenn er nicht in höchsten Tönen gelobt wird.
Aber, genau, ja. Also die sind nominiert, das ist das Feld. Genau, gibt es noch was du sagen willst? Vielleicht auch zu anderen Filmen, die bei den Oscars nominiert sind, die man noch shoutouten sollte an dieser Stelle.
Nee, total gerne. Also ich habe mir natürlich auch viele Sachen angeguckt, die nicht nur für Best Picture nominiert sind und ich finde dieses Jahr auf jeden Fall die Kategorie bester internationaler Film irgendwie sehr spannend. Also da haben wir halt ganz oft einen Film, der aus der Best Picture-Kategorie da so rüberschwappt, beziehungsweise andersrum einen internationalen Film, der auch für Best Picture nominiert ist. Und dieses Jahr sind da sogar zwei drin, eben mit Emilia Perez und I'm Still Here. Das heißt, da ist das Rennen plötzlich nicht mehr so klar wie sonst.
Oder es ist andersrum, dass quasi aus dieser internationalen Liste, welche sogar auch für bester Film nominiert sind. Das ist ja eigentlich nicht so häufig und es ist eigentlich cool, dass es eigentlich cool, dass es zwei sind sogar diesmal.
Genau, das meinte ich so rum. Genau, richtig. Also das ist die Ausnahme ist, dass halt ein internationaler Film auch für Best Picture nominiert ist. Und in der Vergangenheit hatte ich immer das Gefühl, das bedeutet, dass der Film, der in beiden Kategorien nominiert ist, eigentlich immer bester internationaler Film wert, weil er halt so viel Goodwill hat. Und dieses Jahr sind es halt zwei und ich bin gespannt, ob die das miteinander ausmachen oder ob sich da halt ein anderer vorbei mogelt, weil die anderen drei finde ich auch irgendwie sehr bemerkenswert. Also Girl with a Needle aus Dänemark ist richtig harsch und geht an die Nieren, aber ist sehr, sehr gut gemacht und halt auch von seine Inszenierung sehr beeindruckend. Flow habe ich gestern gesehen, ein lettischer Animationsfilm, der halt für Best Internationaler Film und Best Animationsfilm nominiert ist und die Leute in Lettland feiern den wohl total ab. Die haben angeblich schon ein Denkmal für den gebaut und ähnliches. Also das finde ich irgendwie super sympathisch, die Geschichte von der kleinen Katze in so einer Art postapokalyptischen Bio-Welt im weitesten Sinne. Mochte ich auch einfach sehr gern und ist halt so ein Underdog, für den ich einfach so die Daumen drücke aufgrund seiner Entstehungsgeschichte. Und tatsächlich drücke ich auch ganz, ganz, ganz stark die Daumen für die Saat des heiligen Feigenbaums, also der deutsche Contender, weil da deutsche Produktionsmittel reingeflossen sind, aber eigentlich ein Film, der deswegen bemerkenswert ist, weil er im Iran quasi unter der Nase des Regimes, das er kritisiert, gedreht wurde, mit nicht geringem Risiko für Cast und Crew. Und den mochte ich auch wirklich sehr, sehr gern. Also ich fand den also unglaublich spannend. Ich fand ihn hochaktuell, nicht nur was die Lage im Iran angeht, sondern halt auch politische Situation weltweit. Am Ende macht er so ein paar Dinge, mit denen ich nicht 100% zufrieden bin, aber selbst da versöhnt er mich damit, dass er halt plötzlich seine Story nimmt und plötzlich Abbiegungen macht, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Also bei dem drücke ich auf jeden Fall, auch wenn es halt so gegen jede Chance ist, weil die Konkurrenz so gut ist, die Daumen bei bester internationaler Film.
Ja, finde ich auch ganz gut. Ich hatte den auch gesehen. Ich mochte den, glaube ich, nicht ganz so gerne. Aber ich fand zum Beispiel bei dem Film ist es so, wenn man den jetzt mit I'm Still Here vergleicht, dass der eben noch diese Wolken schlägt, dass der nochmal ein anderer Film wird und sowas. Und das fand ich da ganz gut. Und das ist, glaube ich, bei mir so ein bisschen so bei diesen Filmen, die so ein historisches Leid irgendwie oder ein aktuelles Leid auch aufarbeiten sollen, finde ich immer gut, wenn da noch was ist, was wir so noch nicht gesehen haben. Und das fand ich bei dem Russell-Film schon so ein bisschen.
Genau, und ich fand ihn einfach als Thriller auch sehr spannend. Ich fand ihn als Familiendrama sehr intensiv. Und es gab auch einige Szenen, also wo es da in diese wirklich auch lange ausgespielten Verhörszenen geht, die mich auch wirklich physisch ein bisschen angegriffen haben. Also wo ich mich ganz unwohl gefühlt habe. Also von daher, ja, der hat bei mir ganz, ganz viel Sympathiepunkte.
Ja, ich habe da gar nichts Neues, glaube ich, noch out zu callen jetzt in diesen ganzen Nominierten. Ich sehe jetzt gerade noch mal bei Letterboxd, was alles noch so nominiert ist. Da haben wir, glaube ich, alles schon immer darüber geredet bei Cuts. Oder wenn nicht, dann wollten wir nicht oder so. No Other Land, diese Doku wollte ich immer noch mal schauen, leider immer noch nicht gesehen. Das interessiert mich auch sehr. Und dann, ja, ich werde diesmal reingucken, glaube ich. Also bei mir ist es so mittlerweile, ja, in meinem Alter, ich will mir den Montag natürlich auch nicht zerschießen, ja, ich stehe um 7 auf, ich muss frisch ans Werk meine Sachen machen, so, ich will eigentlich nicht verkatert da rumliegen, aber den Anfang, den werde ich mir mal geben, weil ich habe ja noch die Wette laufen für seit unserer Predictions-Folge, dass es eine große Opening-Nummer gibt mit Gesang und da muss ich natürlich schauen, ob das stimmt und was Conan O'Brien da so für Gags macht und ich sage mal, es wird gut mit Conan O'Brien und ich glaube, er macht's noch ein paar Jahre, würde ich jetzt mal so sagen, ich bin gespannt, ja, wie das so wird.
Sehr cool, ja. Ich werde es auch auf jeden Fall gucken. Entweder komplett in der Nacht oder so Hälfte-Hälfte mit Handy im Flugmodus und dann einfach morgens direkt den Stream weitergucken, da wo ich aufgehört habe.
Ah, okay, nice.
Je nachdem, wie es meine Kräfte zulassen. Aber ja, ich bin auch einfach sehr gespannt. Also ich habe das Gefühl, dieses Jahr hätte es sowohl das Zeug, so eine komplett konventionelle Verleihung zu werden, wo einfach viele Dinge, mit denen man rechnet, die Preise bekommen. Aber halt auch wirklich ein bisschen Potenzial für kontroverse Entscheidungen. Und ich bin tatsächlich sehr, sehr gespannt, wohin sich das wiegt.
Ich auch. Sehr, sehr gespannt. Ich gucke es auf jeden Fall. an. Christoph, danke, dass du da warst und hier mit mir gesprochen hast. Und Clara, genau, sie schreibt mir gerade, sie muss, glaube ich, auch einen beruflichen Termin oder sowas, dass sie jetzt auch unterwegs ist. Danke, Clara, auch, dass du da warst. Es hat ja großen Spaß gemacht, mal wieder, wie immer. Okay. Dann war das und genau, wir hören uns alle hier in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.